bester Laune ist. Wir melden uns aus dem Airport Hilton am Münchner Flughafen. Haben eine sehr runde, sehr volle Sendung vorbereitet mit vielen, vielen interessanten Themen. Der FC Bayern spielt natürlich eine Rolle. Sportlich läuft das ja. Gestern der Sieg gegen Heidenheim, die Tore 16 und 17 in dieser Saison in 11 Spielen für Harry Kane. Aber natürlich auch zwei Gegentore hinten nach wie vor. Etwas unsicher der FC Bayern und es hat gerade auch begonnen die Jahreshauptversammlung des FC Bayern München. Die Entscheidungsträger sind alle schon da, auch Thomas Tuchel ist vorgefahren. Wir werden natürlich auch über die Jahreshauptversammlung berichten, da ist ja in den letzten Jahren immer viel Interessantes passiert. Unser Kollege Kerry Hau ist vor Ort und wird uns berichten, was da alles geht. Und wir schauen auf den BVB. Der BVB in der Champions League, gut, Tabellenführer, im Pokal noch dabei, aber in der Bundesliga hat er jetzt echt abreißen lassen. Gestern 2:1 verloren in Stuttgart und da waren sie eigentlich noch gut bedient. Das hätte wesentlich höher ausgehen können. Der Abstand nach oben in der Tabelle ist schon verdammt groß. Warum gibt es keine Weiterentwicklung beim BVB? Eine der Fragen, die wir klären wollen hier bei uns im Stahlwerk Doppelpass. Und wir schauen auf den ersten FC Köln. Der ist nach wie vor Tabellenletzter. Gestern einen Punkt geholt in Bochum. Reicht das oder ist das doch zu wenig? Ist die Qualität da, um die Klasse zu halten? Das wollen wir besprechen mit dem Mann, der sportlich dort in der Führung ist, dem Geschäftsführer Sport des 1. FC Köln. Wir freuen uns sehr auf seinen Besuch. Hier kommt er durch die Drehtür. Hier ist Christian Keller, meine Damen und Herren. Danke für den Besuch. Wie ist die Laune nach dem gestrigen Spiel?
Also ich bin schon mal mit besserer Laune aufgestanden als heute Morgen, weil das Beste an dem Spiel gestern war tatsächlich der Punkt. Ansonsten war nicht allzu viel dran gut.
War das Bundesliga-tauglich?
Harte Einstiegsfrage. Ja. Gestern war es nicht Bundesliga-tauglich, muss man so ganz klar sagen.
Wir sprechen drüber, wie ihr da den Turnaround hinkriegen wollt. Freuen uns sehr, dass du heute da bist, hier bei uns im Stahlwerk Doppelpass. Wie gesagt, es gibt angenehmere Situationen, um sich zu stellen. Trotzdem schön, dass du den Weg hierher gefunden hast. Wir wollen jetzt mal vorstellen, wer heute mitdiskutiert. Freue mich sehr. Er ist gerade in der letzten Sekunde hier noch pünktlich angekommen auf den lieben Kollegen Gerhard Delling. Schönen guten Morgen. Gerhard, war das letzte Mal 2009 hier, also schon 14 Jahre. Und damals hat ihn der Kollege Jörg von Torra so begrüßt.
Der Kollege von der ARD schaut nach oben in der Tabelle. Erst 2:0, dann 2:3. Das ist zwar keine Meisterschaftsbewerbung für den HSV, aber ich sehe das als einmaligen Betriebsunfall, sagt Gerhard Delling.
Der gut gealtert ist, würde ich sagen. Also schön, dass du da bist, Gerhard. Ja, ja, also... Also viel hast du dich nicht verändert. Schön, dass du da bist, Gerhard. Valentina Maceri ist hier heute bei uns, Kollegin von der Bild, bei Blue in der Schweiz für die Champions League zuständig und gestern Vize-Weltmeisterin in der WOC-WM geworden. Also schön, dass du da bist. Und weil wir gerade so zurückschauen, schauen wir auf einen Mann, Carlo Wild, der heute zum 75. Mal hier bei uns ist. Das erste Mal 1996 und auch da schauen wir, ob es Veränderungen gibt.
Und Karl-Heinz, Carlo Wild vom Kicker Sportmagazin. Herzlich willkommen nochmal.
Hinter mir wird gesagt, nein, keine Veränderung. Carlo, schön, dass du da bist. Danke. Und neben ihm sitzt Stefan Effenberg, der heute seine 149. Sendung als Experte hat. Also nächstes Wochenende gibt es das Jubiläum und das begann als Experte 2018 und zwar so.
Wir freuen uns alle, dass es endlich wieder losgeht mit der neuen Saison und wir freuen uns ganz besonders auf unseren neuen Sport1-Experten. Hier steht er neben mir, Stefan Effenberg. Stefan, herzlich willkommen im Team.
Servus, hallo. Dankeschön.
Schön, dass du auch heute da bist. Hier ist Stefan Effenberg, meine Damen und Herren. Und damals war sie auch schon am Start, als Stefan vorgestellt wurde. Ich freue mich sehr, dass Ruth Hofmann heute hier bei uns ist und sie bringt die Frage der Woche mit. Schönen guten Morgen, Ruth.
Schönen guten Morgen. Ja, das stimmt sogar. FS Einstand habe ich miterlebt, genau, auch nicht verändert, würde ich sagen. So, die Frage der Woche dreht sich um den ersten FC Köln. Das Positive vorweg, sie haben zum ersten Mal einen Rückstand in einen Punkt umgemünzt, aber viel zu lachen gab es am 11.11. trotzdem nicht. Sie sind mit diesen 6 Punkten nach wie vor Tabellenletzter, haben nur 9 Tore auf dem Konto und nach der Länderspielpause kommen die Bayern. Ja, das setzt sich alles schon so langsam in den Köpfen der Spieler fest, sagt der Trainer Steffen Baumgart. Er sitzt noch fest im Sattel, aber sollte er das nach wie vor, kann er die Mannschaft aus der Krise führen? Unsere Frage der Woche lautet, ist Baumgart weiterhin der richtige Trainer für den ersten FC Köln? Sagen Sie, ja klar, Baumgart, der passt perfekt zu Köln und er schafft das eben, den Verein aus der Krise zu führen? Oder sagen Sie, nee, so langsam muss auch Baumgart an den Ergebnissen gemessen werden. Also die Nummer kennen Sie, 01379011011 oder auf sport1.de mit abstimmen. Wir freuen uns, wenn Sie mit dabei sind. Dankeschön.
Vielen Dank, Ruth. Und bevor wir hier loslegen in unserer Runde, möchte ich den Kollegen Kerry Hau mal ins Spiel bringen. Der steht parat bei der Jahreshauptversammlung der Bayern. Was ist denn, Kerry, zu erwarten, deiner Meinung nach? Es gab ja in den vergangenen Jahren immer wieder echte Highlights. Was hast du für ein Gefühl, was da heute los ist?
Ja, Jahreshauptversammlungen beim FC Bayern sind immer irgendwo brisant. Das ganz große Streitthema mit Katar ist natürlich vom Tisch. Das hat die Fans in den vergangenen Jahren beschäftigt. Trotzdem, der FCB ist auch eine Partnerschaft mit Ruanda eingegangen. Darüber gibt es sicher immer wieder auch kritische Stimmen. Später werden sich auch die Mitglieder wieder dazu äußern, zu einigen Themen, die eben auch abseits des Platzes passieren. Generell, es war wieder ein turbulentes, war ein facettenreiches Jahr beim FC Bayern mit vielen Veränderungen auf dem Platz, neben dem Platz, Trainerwechsel, Führungsbeben, also wie immer wird es auch spannend. Ein paar Spieler sind auch hier gewesen, sind gerade angekommen, Jamal Musiala, Matthijs de Ligt und Rafael Guerreiro und der Trainer Thomas Tuchel auch gerade in die Halle gegangen. Deswegen schauen wir mal, was wird.
Wir freuen uns drauf, sind gespannt. Kerry, du wirst uns im Laufe dieser Sendung immer mal wieder mit Neuigkeiten von der Jahreshauptversammlung informieren. Danke dir für den Moment und bis gleich. Und wir wollen hier anfangen mit dem BVB. Das Spiel gestern in Stuttgart ist eigentlich vom Ergebnis noch relativ glimpflich abgegangen. 2:1 hat der VfB gewonnen. Das hätte wesentlich höher gehen können. Und wir fragen uns, was ist eigentlich beim BVB Phase? In der Champions League läuft's, im Pokal ist man noch dabei, aber in der Bundesliga funktioniert irgendwie nichts so richtig.
Es war schier zum Verzweifeln.
Das ist auch nicht mein Job, zu verzweifeln, sondern mein Job ist es, vorwegzugehen und die Verantwortung dafür zu übernehmen.
Alleingelassen von einer Mannschaft, die hohen Ansprüchen genügen will.
Man muss da schon ganz deutlich analysieren, warum wir dort einfach nicht mithalten können.
Aber ein Blick auf diese Zahlen sagt ja schon alles. 22:5 Torschüsse für den VfB. Und wären die Stuttgarter nicht so fahrlässig mit ihren Chancen umgegangen, die Dortmunder hätten viel höher verloren als 1:2.
Das war in ganz vielen Bereichen einfach viel zu schwach.
Um nicht zu sagen, in allen Bereichen.
Es gibt ja so einen Spruch, der sagt, die Tabelle lügt nicht. Und ich glaube, das ist in dem Fall schon so.
Den Meistertitel kann Dortmund jetzt schon abschreiben. Als Lichtblick bei den Schwarz-Gelben hätte Torhüter Kobel gelten können. Doch der Kapitän verschuldete gleich 2 Foulelfmeter. Konnte den ersten zwar abwehren, den zweiten aber nicht. Und dass es den Dortmundern in den gut 12 Minuten nach dem Rückstand nicht gelang, wenigstens einmal in die Nähe des gegnerischen Tores zu kommen, ist schon ein echtes Armutszeugnis. Dabei hatte Trainer Terzic so einiges probiert, brachte schon früh frische Offensivkräfte, stellte das System um. Nix zu machen. Seine Mannschaft zeigte eine schlicht indiskutable Leistung. Sie tritt auf der Stelle, stagniert. Aber wieso entwickelt sich der BVB nicht weiter?
Stefan, wieso entwickelt sich der BVB nicht weiter?
Das ist keine einfache Frage, muss ich dazu sagen. Also was VfB oder BVB, die letzten 3 Spiele haben sie nur 1 Punkt geholt gegen Frankfurt. gegen Bayern ja schon geleistet haben im eigenen Stadion und vor allen Dingen gestern in Stuttgart. Das war nicht gut. Das hat überhaupt nichts mit der Spitze eigentlich der Bundesliga zu tun. Ich glaube, das müssen Sie auch analysieren. Niklas Füllkrug hat das ja gesagt. Wir müssen jetzt ehrliche Worte finden. Und wenn Sie das tun, dann muss man einfach auch die Qualitätsfrage stellen der Spieler. Das ist entscheidend. Also wenn wir den Kader mal durchgehen, wir reden ja viel über die Mentalitätsfrage. Da können wir auch noch drüber reden. Aber ich glaube, die Qualitätsfrage, wer hat denn wirklich die Klasse in diesem Kader Woche für Woche zu performen, um siegreich vom Platz zu gehen? Das ist die entscheidende Frage.
Ist es nur der Kader? Sind es nur die Spieler? Was ist deine Meinung, Carlo?
Die Dortmunder wollen es ja immer nicht hören, aber wenn man sieht, wie sich jetzt sie gestern ergeben haben, wie sie gegen Bayern München, hat der Stefan völlig recht, ein Klassenunterschied von der Qualität her, aber auch gestern wieder verhalten haben, da ist einfach dieser letzte. Füllkrug hat gesagt, wir haben Leidenschaft, aber die haben die nicht. Also ich finde, Dortmund hat natürlich jetzt gesteigert durch diese Mainz-Geschichte am letzten Spieltag der letzten Saison, glaube ich, trotzdem noch eine zusätzliche psychische Last zu tragen. Und trotzdem, das entscheidende Momentum ist einfach, dass die nicht gut genug sind, um da ganz vorne die Bayern zu ärgern. Und wenn wir in der Meisterschaft, glaube ich, jemanden haben wollen, der die Bayern noch auf Dauer ärgern wird, dann wird es Leverkusen sein.
Hast du das Gefühl, dass Dortmund irgendwie diesen Groundhog Day immer wieder hat? Immer wieder sind es die gleichen Themen. Jetzt müssen wir zurückkommen, jetzt müssen wir zu bounce back, sagt Edin Terzic immer. Wir müssen uns irgendwie wieder in die Spur bringen. Wir laufen im Rückstand hinterher.
Also es hat sich, glaube ich, schon viel geändert in den letzten Jahren. Es sind nicht immer die gleichen Themen, weil allein personell glaube ich auch, dass sie schon besser aufgestellt waren. Trotzdem so mit der Leidenschaft. Ich glaube gar nicht, dass das Problem ist. Kann ich mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil dafür geht es um zu viel. Und zwar meine ich jetzt nicht nur das Materielle, sondern auch, was man erreichen kann, auch mit dieser Mannschaft übrigens. Aber ich glaube schon, dass sie sehr mit sich selbst beschäftigt sind. Und da noch viel, erstmal die letzte Saison sicherlich noch etwas mit nachschwingt. Aber auch jetzt, man merkt da, sie müssen wahnsinnig viel aufwenden, damit sie erfolgreich sind. Auch gegen Newcastle war toll, aber da haben sie auch alles in die Waagschale geworfen. Ja. Und das ist relativ natürlich, wenn man merkt, dass man also schon immer 100% geben muss, dass dann irgendwann das doch sehr zehrt. Vor allen Dingen dann, wenn man eine Mannschaft gegen sich hat, die so offensiv agiert wie gestern die Stuttgarter beispielsweise. Und wo man dann doch merkt, oh, man kommt so unter Druck, das geht heute gar nicht so gut aus hier. Ja. Ich glaube, dass am Ende der Kopf überhaupt gar nicht mehr mitgespielt hat.
Du machst ja Champions League in der Schweiz für Blue. Hast du die Dortmunder auch gesehen? Wie kann es denn sein, dass die Mannschaft so zwei Gesichter hat innerhalb von kurzen
Zeit? Naja, zwei Gesichter kann man eigentlich auch nicht sagen, weil man muss ja dazu sagen, dass diese Gruppe F so dicht beieinander ist, also alle Teams in der Gruppe F sind, dass da ein
da
Punkt,
ist Paris, sehr, genau, da ist Milan, AC Mailand und Newcastle
und der BVB. Deswegen finde ich, kann man da jetzt auf diesen Sieg nicht zu viel Gewicht drauflegen, weil da zählt jeder Punkt. Also so ein 1-0, das war ja jetzt auch nicht so, dass man sagt, das war jetzt eine Glanzleistung. Und ich finde, diese Frage, die wir jetzt stellen, die muss man sich eigentlich schon seit dem letzten Spieltag der letzten Saison stellen. Man muss dazu sagen, der BVB hatte dann das Glück, ein bisschen auch auf seiner Seite die Resultate zu holen. Und wenn sie Gregor Kobel nicht gehabt hätten, dann wären die Resultate teilweise auch nicht gekommen. Also man muss schon dazu sagen, ich würde dir da widersprechen, weil ich habe das Gefühl, die Spieler sind nicht hungrig genug. Also die haben diese Leidenschaft nicht, weil ich würde nicht bestreiten, dass die Qualität der einzelnen Spieler nicht da ist. Eigentlich ist die da. Aber der Hunger fehlt mir, die Leidenschaft, diese Mentalität.
Aber wo ist die Qualität, wenn wir jetzt das oberste Limit nehmen in der Bundesliga, ist es halt Bayern München und Leverkusen, momentan von der Tabelle her umgekehrt. Aber wo hat Dortmund, welcher Dortmunder Spieler hätte letztes Wochenende, ich habe das hier schon mal gesagt, da war noch Bellingham da, habe ich mal behauptet, dass Bellingham der Einzige gewesen wäre, der bei Bayern München mitgespielt hätte. Welcher Dortmunder Spieler hätte am Samstag vor einer Woche bei Bayern München der Startelf gestanden? Höchstens, aber auch dann hätte ich gesagt, Neuer trotzdem vor Kobel und sonst sehe ich keinen. Wenn du einen anderen siehst, sagst du, ja, sage mir bitte.
In der Verfassung nicht, aber vom Potenzial.
Vom Grundpotenzial. Wo ist ein Spieler besser als ein Bayern-Spieler?
Aber Sie haben natürlich schon jede Menge Nationalspieler bei Ihnen.
Ja, Nationalspieler wird man halt schnell.
ja, da hast du recht. Ja, hat er schon recht. Also, mit der Leidenschaft, also die solltest du schon an den Tag legen, wenn du gegen Bayern München spielst im eigenen Stadion. Den solltest du auch an den Tag legen, wenn du gegen Stuttgart spielst. Und ich glaube, Stuttgart hat gestern eindrucksvoll bewiesen, warum sie da oben stehen und warum sie da oben auch bleiben werden. Mhm. Und Dortmund finde ich,
hat eindrucksvoll bewiesen, warum sie da ganz oben gar nicht hingehören. Und dazu zählt die Leidenschaft. Und wenn wir die Qualität mal hinterfragen der einzelnen Spieler und du gehst durch, wo ist denn eine Weiterentwicklung bei Schlotterbeck, bei Süle, bei Adeyemi?
Ich sage, das Potenzial wäre eigentlich da, aber da passiert
ja nichts. Aber ich sehe die Weiterentwicklung nicht bei diesen Jungs. Und das ist eben, und dann kommen wir wieder zur Mentalitätsfrage. Das hat was mit Einstellung zu tun, mit der eigenen Einstellung, diesen Kampf, dieses Spiel anzunehmen. Mhm. Und wenn du so schlecht spielst wie gestern gegen den VfB, VfB war überragend, keine Frage. Aber mit den Ansprüchen von Dortmund musst du anders auftreten wie gegen Bayern München oder auch in Stuttgart.
Christian, ist das eine Qualitätsfrage?
Oh, also zunächst mal hätte ich gerne die Herausforderung, die Dortmund gerade hatte. Aber also ich tue mich da immer so ein bisschen schwer, aus der Ferne Mentalität, Leidenschaft, Wille, was auch immer in Frage zu stellen.
Ich habe nach der Qualität gefragt.
Ich würde vielleicht eher mal irgendwie einen taktischen Blick drauf werfen. Also wenn ich mir das anmaßen darf, wo Dortmund sich sicherlich verbessern muss, ist in der Spielphase gegen den Ball und auch im Umschalten nach Ballverlust. Und wenn man jetzt da rein interpretieren will, dass das was mit Mentalität zu tun hat, dann kann man das gerne machen. So weit würde ich jetzt aber nicht gehen. Also ich glaube, dass sie da wirklich sehr, sehr viel tun müssen, um sich zu verbessern, weil die Spielerqualität, die ist grundsätzlich schon hoch. Also die würde ich Dortmund nicht absprechen.
Jetzt ist Christian Keller natürlich ein Mann, der aus der Wirtschaft kommt, aber die A-Lizenz auch hat als Fußballtrainer, also durchaus auch Sachverstand. Aber wenn man das jetzt mal hört, Probleme taktischer Art, auch gegen den Ball, dann müssen wir vielleicht auch mal über den Trainer sprechen.
Das sind wir, genau, das ist das nächste Thema. Also Terzic kommt ja, man hat ja die Szene noch im Kopf, die wir wahrscheinlich nie vergessen werden, nach dem 2:2 gegen Dortmund, der verlorenen Meisterschaft. Man darf als Trainer, finde ich, schon einmal Gefühle zeigen, das muss man auch dürfen, gerade in so einer Extremsituation. Aber ich finde, man darf nicht jedes zweite Spiel hinterher weinen und sagen, Selbstmitleid bzw. Selbstkritik. Und gestern hat er gesagt, wir müssen es auf den Platz bringen und nicht vor Mikrofonen. Aber da ist eine Ausstrahlung, finde ich, die eine Mannschaft mit Sicherheit nicht mitreißt. Und da sind wir auch noch bei einer Personalie, ein Mentalitätsspieler, vom Herrn war früher Matthias Sammer, der sitzt oben als Berater auf der Tribüne. Ich frage mich wirklich, hat auch ein Matthias Sammer keinen Einfluss, dass da irgendwie ein anderes inneres Selbstbewusstsein entsteht? Und Terzic, muss ich ganz, hat da völlig recht auch mit der Taktik, aber er hat natürlich auch nur die Spieler, die manche Taktik halt nicht so hinkriegen. Aber der Trainer, glaube ich, wird in Dortmund jetzt alsbald ein Thema sein müssen, ob er das hinkriegt.
Weil du das gesagt hast, diese Art und Weise der Äußerung, diese emotionale, auch gestern hörte sich das doch sehr emotional an bei Edin Terzic.
Es ist einfach gerade so brutal enttäuschend, dass wir es wieder nicht geschafft haben, einfach das, was wir vor einigen Tagen so gut gemacht haben, heute hier in Stuttgart fortzuführen. Und die Erklärung fällt mir jetzt wirklich gerade schwer. Aber es ist halt einfach so, dass wir ganz genau wissen, was auch in uns steckt und wozu wir in der Lage sind.
Gerd, wie nimmst du ihn wahr?
Ja, also ich meine, das ist, also man kann immer darüber meckern, wenn man sagt, es muss ein bisschen mehr Erfahrung da rein. Und ich glaube, dass es unfassbar schwer ist, in so einem Club zu dem Zeitpunkt dann auch noch quasi in dem Sinne dann doch mit der Last, dass man eigentlich so dazugehört, so mit zum Inventar quasi, so einen Club in die Weltspitze zu führen, wenn das nicht schon angelegt ist. Und ich wünsche diesen Trainern, auch Edin Terzic, eigentlich immer, dass sie erstmal diese Erfahrung machen können. Der ist jetzt gerade, und zwar nicht das erste Mal, ist er ja schon mal in so einer Talsohle. Die erste hätte eigentlich schon eine sehr gute Lehre sein können. Und es wird wirklich, man darf gespannt sein, wie das jetzt weitergeht. Es könnte seine Meisterschule werden, aber könnte auch zum echten Problem werden, weil die Aufgabe ist wirklich groß. Und ich finde, das wollte ich damit auch sagen. Man merkt dieser Mannschaft an, nicht nur gestern, sondern auch in manchem Spiel zuvor, dass diese Abläufe vielleicht im Training alle trainiert worden sind. Aber das funktioniert nicht zusammen. Und sie haben gar nicht, für meine Begriffe, diese Ausstrahlung, dass man denkt, die gehen schon mal so arrogant auf den Platz. Also das haben wir, ich meine jetzt nicht Arroganz im Sinne von, ich strenge mich nicht an, aber das gewinnen wir heute mal ganz sicher, weil wir sind besser und wir haben das alles super trainiert und wir haben tolle Sachen hier gemacht. Im Augenblick fehlt auch der Glaube, das erschwert die Sache für Terzic nochmal. Und er wird jetzt auch schon ein bisschen als Psychologe gefragt sein, aber vor allen Dingen auch, ich glaube, jeder Fernsehauftritt, jeder öffentliche Auftritt ist jetzt wichtig. Mhm. Ich würde das trainieren an seiner Stelle.
Ich finde ja, er wirkte unsicher jetzt gerade in der Situation und gerade wenn es bei einer Mannschaft nicht läuft und der Trainer strahlt eine Unsicherheit aus, das überträgt sich ja dann auch auf die Mannschaft. Und das ist dann schon problematisch, weil gerade wenn es nicht läuft, so wie bei Dortmund, die brauchen ja Selbstbewusstsein, die brauchen diese Energie, die fehlende Leidenschaft. Dann müsste der Trainer eigentlich mit einem guten Beispiel vorangehen, um sie mitzureißen. Mhm. Aber das ist ja dann, entwickelt sich ein Teufelskreis, aus dem man schwierig dann auch wieder rauskommt.
Und ehrlicherweise, es sind jetzt 8 Punkte auf die Bayern. Ja, sie haben letzte Saison 9 Punkte aufgeholt, aber du kannst dich ja nicht darauf verlassen, dass sowas wiederholbar ist. Und jetzt ist auch noch Leverkusen da oben. Wenn die heute gewinnen, sind sie 10 Punkte weg. Meisterschaft ade, muss man jetzt, sagen wir mal, sagen, wir müssen überhaupt schauen, dass wir unter die ersten 4 kommen.
Also ich sehe natürlich Leverkusen wesentlich stabiler, auch RB Leipzig in meinen Augen. Aber ich würde BVB jetzt nicht abschreiben. Also das haben wir letztes Jahr oder viele letztes Jahr auch gemacht und auf einmal waren sie wieder da im Kampf um den Titel. Also das würde ich jetzt nicht machen. Jetzt ist wichtig für den Trainer eben die richtigen Worte zu finden und auch die Führungsspieler, die sich jetzt zeigen müssen. Jetzt ist aber die Frage, wer ist denn da der Führungsspieler?
Außer Kobel sehe ich da keinen momentan.
Ja, man erwartet das schon von einem Mats Hummels dann und vielleicht auch vom Füllkrug aufgrund seines Alters. Aber es sind so in dem Sinne keine klassischen Führungsspieler, das muss ich auch sagen. Aber sie sind in der Lage, nochmal zurückzukommen. Aber die nächsten Wochen wären nicht einfach. Ne? Erstmal in der Champions League, das sieht gut aus.
In
Mailand.
Aber du musst jetzt nach Mailand, du musst gegen AC Mailand, dann kriegst du Paris. Also da kann auch noch alles passieren. Also das sind ganz, ganz wichtige Wochen. Erstmal jetzt in der Länderspielpause und dann bis zur Winterpause.
Aber ich würde das als Frage stellen, ehrlich gesagt. Ich würde das auch in der Mannschaft als Frage stellen. Seid ihr bereit, überhaupt einen Meistertitel anzugreifen? Ich meine, wäre blödsinnig, das jetzt völlig abzuschreiben. Ich würde das in die Kabine hängen, diese Überschrift, die jetzt überall zu lesen ist. Die auch ein bisschen fordern in der Hinsicht und fördern. Also ich glaube, dieses Bekenntnis dazu, was man eigentlich ist und was man könnte, also das muss stärker rauskommen.
Ich glaube, wenn du die Frage heute stellen würdest, würdest du keine Antwort bekommen.
Das wäre nicht gut.
Ja, weil du siehst ja bei Terzic nach dem Spiel, wie er antwortet. Ja. Und ich glaube, vielleicht können wir es einspielen, diese Ratlosigkeit von Sebastian Kehl nach dem Spiel, wo er auf der Bank sitzt. Und dieses Bild sagt mehr als 1000 Worte, diese Ratlosigkeit. Und ich glaube, das ist gerade in Dortmund genau der Fall.
Aber das Kuriose ist ja, dass Dortmund dieses Jahr das erste Mal am ersten Spieltag in die Meisterschaft gegangen war mit dem Ziel, wir wollen Meister werden. Das war ja am Anfang der Saison so.
Das ist Druck, das nimmt man Druck.
Damit können sie anscheinend nicht umgehen.
Und dann stellt sich die Frage, wer kann damit umgehen, genau.
Es ist aber auch sehr mutig, wenn man den besten Spieler für 100 Millionen verkauft und dann eigentlich im zweiten Regal sich Leute holt, dann ist es sehr mutig zu sagen, wir machen in diesem Jahr die Meisterschaft, vor allen Dingen nach dem Hammer, den sie im letzten Spiel da sich erlaubt haben.
Hier hast du deinen Sebastian Kehl gerade noch mal gesehen. Der sah schon sehr, sehr mitgenommen aus und auch nachdenklich. Ja. Haben Sie nicht gut genug eingekauft, Carlo?
Ja, wir müssen nur sehen, wer welche Rolle spielt. Wenn sie bei Ihnen halbe draußen drin, Adeyemi und die ganzen, und es ist doch kein überragender Mann da dabei. Das ist einfach das zweite Regal, das muss man einfach sagen. Füllkrug ist ein Torjäger, aber wenn man deutscher Meister werden will, dann muss man Bayer Leverkusen jetzt knacken. Wenn man sieht, was die jetzt sich geholt haben, dann muss man Bayern München knacken. Okay, jeder kann 100 Millionen rausblasen wie die Bayern für Kane, aber Füllkrug war auch in München Thema. Aber sie haben gesagt, der ist nicht gut genug für uns und der ist halt jetzt in Dortmund. Da muss man auch sehen, dass einfach in Dortmund die finanzielle Lage ganz anders ist.
Ja. Also wir werden gleich weitersprechen über den BVB, gucken uns auch ein paar Szenen an, die das, glaube ich, auch ganz gut verdeutlichen. Auch die Formschwäche von Einzelnen in der Mannschaft und natürlich, wenn wir auch immer mal wieder zur Jahreshauptversammlung schalten, ob es wieder solche Highlights gibt, wie damals, als Uli Hoeneß mal losgeledert hat, wissen wir nicht.
Denn wir, eure Scheißstimmung, das seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir.
Mal gucken, was heute da so passiert bei der Jahreshauptversammlung des FC Bayern. Willkommen zurück. Kommen Sie doch rein hier zu uns. Hajo von Adeln und Benz. Und unsere heutige Runde mit Christian Keller unter anderem. Und wir wollen schnell mal rübergeben in die Jahreshauptversammlung. Da hat sich gerade der Bayern-Präsident Herbert Hainer ans Mikrofon gestellt. Das ist die erste Aussage.
Nicht jede Niederlage muss auch gleich zur Krise erklärt werden. Und das trifft im Übrigen auch auf ein Pokal aus in Saarbrücken zu, so schmerzlich es war. Und lieber Thomas, es ist absolut verständlich, seinem Ärger auch mal Luft zu lassen. Wir im Club sind uns da alle einig. Diese Experten, die vertragen schon auch mal ein richtiges Kontra.
Soweit also, Herbert Heiner, ja, diese Expertenthematik, Gerd. Thomas Tuchel hat am vergangenen Wochenende, hat sich überall da Luft gemacht. Jetzt kriegt er Rückendeckung vom Präsidenten. Richtig? Mhm. Oder wie bewertest du das?
Also Rückendeckung ist sowieso immer wichtig, ja. Davon mal ganz abgesehen. Inwieweit das jetzt geplant war von Thomas Tuchel, kann ich nicht beurteilen. Wenn, dann ist es ein probates Mittel. Es gehört ja heute so ein bisschen auch dazu. Wenn nicht, also wenn es wirklich Dünnhäutigkeit an den Tag damit gelegt worden ist, dann würde ich sagen, ist es schwierig. Weil ich meine, auf der Position und dann nach so einem Ergebnis, ehrlich gesagt, da muss auch der Gegenwind kommen und Titan. Das geht nicht anders. Und das muss man aushalten und auch da wieder in positive Energie umsetzen. Deswegen, ich glaube immer noch, dass das doch mehr oder weniger bewusst gemacht hat.
Wie siehst du das denn? Ist das wirklich Rückendeckung oder sind Sie eigentlich unter der Decke nicht glücklich gewesen über das, was Tuchel da gemacht hat?
Also ich glaube, als er an der fünften Station war, am Schluss bei der Pressekonferenz und das nochmal aufgewärmt hat, da war es eine Aktion zu viel. Man kann das machen. Ich finde, Goretzka hat es wunderbar in einem kurzen Tweet erklärt, das gehört mittlerweile zum Theater, dass man das macht. Und das ist nie, keine, also der hat gemeint, zwei Experten, dass die sich da auch entsprechend äußern. Und so völlig falsch haben sie auch nicht gelegen. Und deswegen gehört es zum Business für einen Trainer. Es ist Dünnhäutigkeit, glaube ich. Ja. Und der Plan war trotzdem, jetzt, wenn das läuft, dagegen zu ballern. Die Bayern-Bosse und Tuchel und auch die Mannschaft, glaube ich, das ist immer noch eine Findungsphase. Mhm. Und es ist ja, Stefan, du kannst das mit Sicherheit bestätigen, immer so gewesen, wenn beim FC Bayern jemand angegriffen wurde, dann wurde er extrem geschützt. Und damit wird ja auch ein Vertrauensbeweis in die Person Tuchel gelegt und Tuchel seinerseits wird dann wieder kapieren, hoppla, die wollen mir ja nichts, sondern im Gegenteil, die wollen mir ja helfen. Und das, glaube ich, ist momentan die ganze politische und atmosphärische Grundsituation.
Wenn wir sicherlich noch mal vertiefen, auch heute in dieser Sendung, aber wir wollen zum BVB zurückkehren. Ruth hat ein paar interessante Infos.
Ja, Flo, also Rückendeckung für einen Trainer natürlich auch da. Interessante Geschichte, weil Edin Terzic dem BVB-Trainer eben im Moment viel Gegenwind ins Gesicht bläst. Vor allem jetzt mittlerweile auch von vielen Fans. Ihr habt ja diverse Aspekte schon genannt. Im Netz wird eben viel über Edin Terzic diskutiert. Aber das ist eine recht emotionale, weil zum Beispiel Bianca sagt, ich bin für eine kritische Diskussion über Terzic nicht bereit. Denn er hat in Dortmund eine Stimmung geschaffen, die ich nach Kloppo nicht mehr für möglich gehalten hätte. Also ihren Support hat er. Aber Manu sagt zum Beispiel, ja, er ist ein cooler Typ, er ist Dortmunder mit Leib und Seele, aber wir entwickeln uns jedes Bundesligaspiel ein Stück weit zurück und deshalb fordert er, dass das Kapitel Terzic so schnell wie möglich beendet werden muss. Und auch Florian sagt, also der BVB entwickelt sich einfach nicht weiter, weil die Chefetage es nicht will und Terzic es nicht kann. Und wir haben mal auch in der Sport1-Redaktion versucht, diesen BVB-Tag aus Sicht von Gregor Kobel mal in einer Bildergeschichte darzustellen. Er ist ja normalerweise der starke Rückhalt, aber das sah dann so aus. Wenn du einen Elfmeter verursachst, dadurch aber zum ersten Torhüter seit 10 Jahren wirst, der für deinen Verein einen Elfmeter hält, also nach Roman Weidenfeller, dann aber noch einen verursachst und er dein Gegenüber ist, nämlich der Top-Torschütze von Stuttgart, dann weißt du, wie Gregor Kobel sich fühlt.
Können wir uns ungefähr vorstellen und schauen uns das nochmal an, Stefan, in Ruhe. Diesen ersten Elfmeter für den VfB Stuttgart.
Nee, das ist ja der erste.
Ja, genau. Habe ich
genau.
Ja gesagt.
Ja, also ein perfekter Pass erstmal von Waldemar Anton. Genau in die Schnittstelle rein. Ja, ist unglücklich, aber er weiß natürlich sofort, der Kontakt ist da. Die Entscheidung war richtig, logischerweise vom Schiedsrichter. Er hat dafür Geld bekommen, hat ihn gehalten. So.
Ja, gucken wir auch. Führig führt aus und Kobel hält das Ding. Sehen wir uns auch noch mal kurz an. Und Christian Keller hat was gesagt gerade?
Ich habe gesagt, der Ball war überragend in die Schnittstelle.
Ja, genau. Dass er überhaupt da durchkommt, ne? Das ist ja eigentlich, das darf ja eigentlich nicht passieren.
Den musst du erst mal spielen als sensationeller Pass. Ne? Ja. Also das ist schon eine ganz, ganz hohe Kunst gewesen, ja, dieser Ball da rein. Ne?
Aber ich verstehe nicht, warum er mit den Füßen vorausgeht als Torhüter. Warum ist er nicht mit den Händen vorausgegangen?
Weil er geht raus und in dem Moment sieht er, es wird zu diesem Kontakt kommen, ich komme nicht mehr weg und dann war alles zu spät.
Also neunter als Torwart, wenn du einmal Ulla verschossen, zehnter Spieltag Silas verschossen, jetzt am elften Spieltag Führig verschossen.
Ja. Aber ich habe gerade geredet. Aber ja,
Entschuldigung, ich muss das machen, was man mir in der Regie sagt. Okay, gut.
Ja. Müssen wir bei dem tollen Ball auch über die zwei Innenverteidiger des BVB sprechen?
Ja,
das
du darfst.
Das meine ich.
Haben wir schon.
Das meine ich. Sensationeller Pass. Ja. Aber das will man natürlich nicht, dass das auf die enge Schnittstelle geht. Also, ja. Wenn keiner mehr den nimmt und keiner auf den aufpasst und in die Zweikämpfe kommt, dann wird es schwer.
Ja, einer von den Innenverteidigern ist ja dann raus. Mats Hummels mit Rückenproblemen, das ist unsere Information. Er sagt, das wird wahrscheinlich 4-5 Tage schmerzen. Die Frage ist, Nationalmannschaft, wie siehst du das?
Jetzt springen wir direkt auf die Nationalmannschaft.
Ja, das ist das nächste Spiel theoretisch für Mats Hummels.
Es ist schade für ihn, weil er ist ja schon mit einer Verletzung ausgewechselt worden beim ersten Treffen. Bei dieser Amerika-Reise ist er ja auch raus. Aber ich hoffe und denke mal, Rücken kriegen die Ärzte eigentlich immer relativ schnell hin. Ich glaube schon, dass er dabei ist und auch spielen kann.
Dann gucken wir auf die nächste Chance, das VfB Stuttgart. Und wir sehen halt da überall defensive Schwierigkeiten beim BVB.
Guck mal, die waren eigentlich, stehen da 5 Spieler vom BVB auf einem Haufen, aber keiner bewegt sich richtig zum Ball oder aggressiv zum Ball oder auf denjenigen, der dann abschließt.
Das war in dem Fall Leveling, muss er natürlich auch machen, theoretisch. Aber warum ist der BVB hinten drin so unsicher? Sind das diese vorhin angesprochenen Spieler, denen du momentan...
Also so unsicher in dem Spiel gestern, muss ich sagen, weil die Stuttgarter das wirklich überragend gemacht haben. Also hohe Intensität, viel mit wenig Kontakten gespielt, durchs Zentrum so wie eben, aber dann auch über außen, dann haben sie auch das Tempo mit Führig.
Vor allem die Passgeschwindigkeit, das war schon
echt. Ja, das hat Stuttgart gestern wirklich herausragend gemacht, aber du hast halt beim BVB gesehen, sie waren im Kopf nicht in dem Spiel. Ja, diese Bereitschaft auch an den Tag zu legen, nach 3 englischen Wochen, zu sagen, wir nehmen die Zweikämpfe an, wir führen die Zweikämpfe. Das war ja immer so ein passives Abwehrverhalten. Und wenn du so dich verhältst in der letzten Reihe, ja, dann kommt das natürlich zu 22 Torschüssen. Also wenn mir einer gesagt hätte vor dem Spiel, Stuttgart schießt 22 Mal auf das Tor vom BVB, hätte ich gesagt, nein, das kann nicht sein. Aber es war so und das spricht nicht für die Qualität
beim BVB. Dennoch gehen sie in Führung, ja? Dennoch gehen sie in Führung aus dem Nichts. Auch dieses Tor wollen wir uns natürlich anschauen.
Auch ein schönes Tor.
Ja, gut gespielt, aber ich finde, Stefan, und das hast du vorhin in der Vorbesprechung auch gesagt, die Reaktion von Füllkrug erstaunlich. Genau.
Ja, erstaunlich, weil überhaupt keinen Jubel. Ja, du führst, du machst das 1-0, also das sieht eher so aus, als wäre das der Anschlusstreffer zum 1-4 oder 1-3. Er jubelt nicht, weil er insgesamt mit dem ganzen Spiel nicht zufrieden war. Ohne Emotion und genauso haben sie auch gespielt, mehr oder weniger.
Aber auch wenn er mit dem Spiel nicht zufrieden war am Ende, wenn du gegen ein Spitzenteam, was ja der VfB Stuttgart aktuell in der Bundesliga ist, den Führungstreffer schießt, auch wenn du mit dem Spiel nicht zufrieden bist als Stürmer, würdest du dich ja freuen im Normalfall.
Absolut. Und sie dann das mitnehmen und pushen. Ist das,
was du vorhin so ein bisschen in Frage gestellt hast, Gerd, ob da genug Feuer gerade drin ist, genug Glaube an die eigene Stärke oder ist das schon dieses...
Ich glaube schon, dass das damit reinspielt, aber die anderen hätten sich auch freuen können. Also im Übrigen, man sieht auch nicht, dass da jetzt irgendwie so ein ganzer Strahl von Spielern auf ihn zuspringt und ihn herzt und man auch nach außen hin zeigt, oh, wir sind da, wir haben das geschafft. Also ich glaube, dass sehr viel im Augenblick bei Borussia Dortmund im Kopf stattfindet. Aber machen wir uns nichts vor, das eine hat immer mit dem anderen zu tun. Beispielsweise gestern, die Geschwindigkeit von Stuttgart war toll. Auf der einen Seite, auf der anderen, sie haben es nie so richtig geschafft, richtig in die Zweikämpfe zu kommen. Das ist so selten gewesen, dass man die mal richtig stellen konnte. Das sind wir nachher bei Köln, glaube ich, dann auch gleich. Aber in diesem Fall gibt es andere Gründe. Aber da so richtig am Mann zu sein und dem Gegner auch ein bisschen Angst zu machen und auch so ein bisschen zu hindern überhaupt in diesem Aufbauspiel, das hat gestern leider gar nicht stattgefunden.
Und wenn wir aufs 1:1 schauen von UNDAF, dann sehen wir meines Erachtens ein Defensivverhalten von Ben Sebaini, was auch so nicht geht. Aber wir gucken mal.
Guck mal, alles weg.
Ja, alles kommt der lange extrem passiv.
Komplett passiv, maximal passiv. Hier auch.
Genau.
Der
genau.
kann den Ball seelenruhig annehmen, kann ihn in die Schnittstelle spielen und keiner geht aggressiv drauf.
Aber wäre der Ball denn so schwierig verteidigt?
Ja, aber stopp, genau. Aber jetzt, guck
ja
doch, aber jetzt guck doch mal hier, er macht ja den falschen Laufweg.
Er muss geht
ja
nicht Richtung
er
Ball.
Muss, er geht, genau,
er muss nach Richtung innen Ball. Gehen. Und wenn er nach innen geht, hat er ihn auf der Brust oder köpft ihn weg. Oder er kann ihn sogar annehmen, ohne Not, ohne Druck. Aber er geht den falschen Weg. Und das erkennt der Stuttgarter und ist einfach gedankenschneller. Und dann kommt das zu dieser Situation. Das ist wirklich eine Kopfsache.
Ja. Oder Qualitätsfrage.
Oder?
Qualität.
Ja, das hängt vielleicht auch zusammen dann.
Boah, aber es gab, also ja, aber gab ja solche Szenen reichlich in diesem Spiel. Wir können nochmal eine Szene einspielen, die das auch nochmal verdeutlicht. Ballverluste und das Verhalten jetzt im 1 gegen 1 von Niklas Süle. Die Grätsche ist ja auch irgendwie schwierig, oder, Carlo?
Ja, aber Süle
soll... Die Grätsche war nicht schwierig. Das war eine Alibi-Grätsche.
Das war auch wieder passiv. Der hat dir den Ball nicht mal erwischt.
Da wundert, mich, da wundert man sich dann doch auch, warum Süle zur Nationalmannschaft wieder berufen worden ist, nachdem er gegen Mexiko auch zwei solche Fehler gemacht hat. Ja? Ja.
Und dann muss man wirklich mal sagen... Wenn du jetzt Waldemar Anton, also ich bin wirklich ein großer Fan von diesem Innenverteidiger, der wirklich die Stabilität herstellt beim VfB. Wir sagen immer, die sind offensiv super und so weiter, aber er ist hauptverantwortlich dafür, dass das so stabil ist und kompakt. Warum wird Waldemar Anton nicht eingeladen zur Nationalmannschaft?
Hast du die Telefonnummer von Nagelsmann?
Ja. Mach ich gleich in der Werbung. Nein, er hätte es einfach verdient, ja. Also, ja, ist wirklich so.
Aber die Frage, die man sich ja wirklich stellen kann, Gerd, was ist mit Schlotterbeck, was ist mit Süle los? Also das Potenzial beider Spieler ist ja unbestritten, aber was da abgerufen wird, das in einzelnen Spielen ist das gut, in anderen ist es wieder so wie jetzt gerade, das darf ja eigentlich so nicht sein, diese Schwankungen.
Also zwei verschiedene Fälle, finde ich, weil Süle schon viel länger am ganz großen Fußball nicht nur geschnuppert hat, sondern dabei gewesen ist und ich erinnere noch an diverse Reisen mit der Nationalmannschaft, wo wir froh waren, dass da so einer nachkommt. Aber es ist seitdem, ehrlich gesagt, schon über längere Zeit, ist es jetzt keine große Weiterentwicklung zu sehen. Und die hätte nicht nur sein müssen, sondern die hätte ich ihm gewünscht, weil er tatsächlich das Potenzial dazu hat. Schlotterbeck ist ja sozusagen wie Phönix aus der Asche erstmal gekommen. Dass es da auch Krisen gibt, finde ich normal. Dass es jetzt in dieser Mannschaft passiert, finde ich auch erklärbar. Aber ich glaube, wir wissen immer noch nicht, am Ende des Tages, wir wissen noch nicht, was der zu leisten in der Lage ist. Weil dazu müsste er jetzt mal in ein anderes Umfeld und vielleicht auch bei Borussia Dortmund einfach mal mit eine Siegesserie mitmachen. Also der ist, glaube ich, im Augenblick, auch für eine Nationalmannschaft, wäre das auch, glaube ich, vom Kopf her keine gute Geschichte.
Aber der spielt öfter oder konstanter bei Dortmund als Süle. Und wenn ich das bei Süle ein bisschen konkretisieren darf, mit der Weiterentwicklung, Süle hat alles Talent der Welt. Das müsste eigentlich Europas bester Innenverteidiger sein. Aber wir schauen doch nur sein Trikot an und seine Fitness und sein Gewicht. Dann geht's halt nicht. Dann muss man doch auch mal die Wahrheit sagen dürfen. Es ist so ein Jammer, dass Süle nicht das bringt, was er könnte. Das wäre der Beste, aber er ist zufrieden mit dem, was er hat.
Aber da gibt es ein paar Trainer übrigens, glaube ich, die gucken sich das jeden Tag an. Deswegen mag ich.
Und die verzweifeln. Und die verzweifeln, da bin ich sicher. Und das weiß ich von manchen.
Aber das ist ja genau der Punkt. Die Qualität wäre ja bei ganz vielen Spielern der Dortmunder da. Aber die rufen es nicht ab, entwickeln sich nicht weiter. Und ganz viele Szenen sind für mich bezeichnend, dass da irgendwas in der Mannschaft anscheinend nicht stimmt. Was es ist, kann ich jetzt so nicht definieren, aber die wirken unsicher, die wirken passiv, die wirken nicht als geschlossene Einheit. Das merkt man auch dann, dass ein Füllkrug beim 1:0 nicht jubelt. Da stimmt irgendwas nicht.
Wenn wir bei den Innenverteidigern gerade sind und Weiterentwicklung, der Einzige, der sich wirklich extrem weiterentwickelt hat, ist Jonathan Tah bei Bayer Leverkusen als Innenverteidiger. Und das sind eigentlich dann die eigentlich gesetzt und gestellt werden müssten eigentlich in der Nationalmannschaft.
Ein guter Punkt. Bin trotzdem ein bisschen von dir enttäuscht, Stefan.
Dann sag mal, warum?
Weil du nicht aufgemerkt hast, als Gerhard Delling Phönix aus der Asche gesagt hat.
Ja, genau. Und Füllkrug hat gesagt, hat auch irgendwas gesagt im Interview.
Ja, aber für...
Weißt du noch?
Tabelle lügt nicht?
Ja. Die also zahle ich für...
Die zahlst
für,
du?
Ja.
Und für Gerhard zahle ich die drei. Weil,
nee, lass mal.
Doch, mach ich.
Kann mir auch erklären, warum?
Ich habe vorhin, sogar von Erfahrung gesprochen. Ich müsste doppelt sein.
Aber ich möchte ganz kurz erklären, warum ich das reinwerfe. Weil ich habe vorhin, Gerd und ich, wir kennen uns über 30 Jahre. Ich habe gesagt, gut gealtert und wollte damit ein Kompliment machen, weil ich nämlich, weil ich nämlich selber auch immer in den Spiegel gucke. Ja. Und das war, ist mir missglückt und es tut mir sehr leid.
Nein, wieso? Du,
also, man lernt
immer dazu, auch über Komplimente machen.
Ich wollte sagen, er hat sich überhaupt nicht verändert. Und ich freue mich, dass du heute hier bist und Asche auf mein Haupt.
Ja? Ich habe es gar nicht so verstanden.
Okay. Dann bin ich froh. Trotzdem haben wir ein bisschen... Bisschen Kohle eingenommen für unser Schweinchen. Ja,
bei Füllkrug müsste man eigentlich großzügig sein, weil der hat gestern so viele kluge und ehrliche Sachen gesagt. Der ist ohnehin, auch als die Deutschen in Katar rausgeflogen sind, ein sehr guter Sprecher, ein Analytiker und ein kluger Kopf. Ich find,
welchen Satz meinst du denn konkret gestern?
Nee, wo er jetzt gezahlt hat. Nee, verschiedene. Er hat gesagt, die haben uns die Grenzen aufgezeigt und wir müssen uns fragen, warum es so ist. Im Grunde hat er auch gesagt, wir müssen die Qualitätsfrage stellen. Und ich finde, Füllkrug ist, wenn man gerade über Führungsspieler, die da nicht so vielfach da sind, sprechen, da hat Stefan recht gehabt. Füllkrug ist schon einer, der ganz kurz da ist und die Sachen hervorragend auf den Punkt bringt.
Das stimmt, aber es geht ja nicht nur darum, so in den Interviews kluge Sachen zu sagen, sondern er ist ja auch Teil der Mannschaft muss wahrscheinlich, und so selbstkritisch ist er ja auch, selber auch konstatieren, dass
das
momentan
insgesamt
nicht reicht.
Aber das ist eben wichtig, wie kommt das an bei der Mannschaft zum Beispiel? Und ich sehe im Augenblick auch da in der Hackordnung, ich sehe nicht, dass die irgendwie einigermaßen geklärt ist. Wäre eigentlich eine große Chance für manchen Spieler dort, aber ich sehe das im Augenblick, das kommt gar nicht rüber, dass man irgendwie einen Führungsspieler identifiziert, der da auch nach vorne mit weiter spielt und dieses ganze Spiel mitentwickeln kann oder der auch mal sagen kann, dass was geändert werden muss oder dass man vielleicht auch mal dann vielleicht doch mal irgendwo ein bisschen reinbeißen muss.
Ist diese Führungsspieler-Thematik bei Dortmund angemessen?
Boah, ich weiß nicht. Also ich höre mir das jetzt ja alles mal so an, was ihr
jetzt da die Zeit sagt. Du hörst zu.
Weil ich ja ganz froh bin, wenn ich über Wettbewerber nichts sagen muss, weil ich schon den Grundsatz habe, ich kehre lieber vor der eigenen Haustür und da mal genug zu kehren.
3 Euro.
Ja,
ja, stimmt.
Ich wollte auch
jetzt passt du wieder auf einmal.
Aber wenn es doch stimmt.
Ja. Aber ich glaube, so ganz grundsätzlich sollte man den Dortmunder vielleicht einfach ein bisschen Zeit geben. Vorher fiel mal der Satz Entwicklung. Und Entwicklung braucht halt Zeit. Und im Fußball, ich weiß, es geht immer ums Hier und Jetzt. Und jetzt muss man Ergebnisse liefern. Das ist am Schluss die Währung, die zählt. Auf der anderen Seite, wenn ich Dinge entwickeln will, die Mannschaft ist ja auch noch relativ jung von Dortmund. Ja. Da sind viele Spieler, die sind sicherlich erst am Anfang ihrer Karriere und noch lange nicht am Ende. Es gibt da manche, die sind am Ende, wenn sie gerade so kritisch gucken. Ja. Aber da sind auch etliche Junge dabei, da kann schon noch mehr kommen. Und deshalb braucht die Nummer vielleicht auch ein bisschen Zeit. Ich erinnere an den letzten Herbst, da hätte man hier, glaube ich, in der Runde fast das Gleiche über Dortmund sagen können. Auf einmal haben sie nur noch gewonnen und auf einmal war alles Friede, Freude, Eierkuchen. Mal schauen, was die Saison noch bringt. Und ich zahle gern nochmal, abgerechnet wird am Schluss.
Aber man kann ja
darfst du gleich nochmal zahlen. Ja. Also ich finde...
Meisterschaftskandidat sein oder auch das Ziel ausgeben, wir wollen um die Meisterschaft mitspielen und dann sagen, aber wir brauchen Zeit, um uns zu entwickeln. Also ist ja kein Ausbildungsverein.
Ja, und ein ganz wichtiger Punkt finde ich, die Dortmunder haben jetzt nach dem Bayern-Spiel auch gesagt, dass sie das letzte Spiel gegen Bayern München verloren haben und dann einen super Lauf hatten, aber sie haben das Spiel gegen Mainz nicht gewonnen. Und das ist doch das Entscheidende, finde ich, dass sie gegen Mainz die super Chance haben, die Meisterschaft zu bekommen und dann gewinnen sie dieses Spiel nicht. Mhm. Und das ist doch, finde ich, die Grundproblematik bei Borussia Dortmund. Diese psychische Verfassung, die da offenbar herrscht. Und die müssen die hoffentlich irgendwann ändern.
Vielleicht haben sie zu sehr auf unsere Hilfe gesetzt, bis kurz vor Schluss stand sein Seins.
Ja, ja, das war eben nicht nur
das Heimspiel. Ja, aber das wäre auch ein Fehler. Mainz.
Definitiv.
Ja. Wir wollten uns ja noch das Siegtor für den VfB Stuttgart anschauen. Auch da ging ein Foul von Gregor Kobel voraus. Stefan?
Genau. Perfekter Pass natürlich hier wieder mal in die Schnittstelle. Auch da ist der Kontakt da und er weiß es auch direkt, mein Gott, hier hat er Glück gehabt, dass er nicht gelb-rot kriegt. Was ich aber sagen muss, völlig richtige Entscheidung.
Ja, weil der Ball nicht Richtung Tor geht, sondern, sondern zur Seite.
So, aber der Kontakt ist da. Die Spieler sind natürlich auch nicht blöd, nehmen sowas natürlich dankbar an, haben den Kontakt, gehen runter und dann bleibt dem Schiedsrichter gar nichts anderes übrig, als Elfmeter zu fahren.
Und dann ist eben Guirassy wieder da. Nach 3 verschossenen Elfmetern ist der Mann seinen 6. Elfmeter in der Bundesliga auch wieder sicher verwandelt.
genau, perfekt geschossen. Wenn du nämlich genau das Außennetz an beiden Seiten triffst, dann geht der Ball immer rein. Das ist die Regel.
Stimmt.
Hast du verstanden?
Stimmt. Nein, ich habe es nicht verstanden, weil mir jemand aufs Ohr gesprochen hat. Sag nochmal, deinen Witz.
Wenn du beim Elfmeter das Netz außen triffst,
dann, also ist, dann hält der Torhüter den meistens
niemals.
Nicht. Niemals.
Niemals.
Und das hat er gemacht, hervorragender Elfer von Serhou Guirassy. Auch sein 15. Treffer schon, jetzt verletzt ja draußen gewesen. Bin gespannt, wie er weiter trifft. Auf jeden Fall, wenn er die Elfmeter verwandelt, dann wird er schon noch eine ordentliche Zahl an Toren erzielen. Damit machen wir einen Strich drunter unter den BVB. Und jetzt ist auch die Zeit vorbei, wo Christian Keller nur zuhören kann. Denn jetzt sind wir beim ersten FC Köln. Und gestern war Karnevalsauftakt in Köln, war riesig was los. Natürlich hätte da ein Sieg des FC noch ein bisschen für bessere Stimmung sorgen können. Es ist der letzte Tabellenplatz momentan. So nüchtern muss man das konstatieren. So schaut's aus.
Da hat der FC ja richtig Schwein gehabt. Als der Club im Frühjahr 75 Jahre alt wurde, war erstens Karneval und zweitens hatten sie auch noch Erfolg. Jetzt ist allerdings schon wieder Karneval und der FC ist letzter. Zur Strafe gibt's dafür schlechtes Kölsch. Der Baumgart hat die Faxen dicke. Ihn nervt das grausame Gekicke. Die Stürmer treffen schon wieder nicht drin. So macht es einfach keinen Sinn. So schaut's aus. Mit Pech allein lässt sich die Kölner Krise natürlich nicht erklären. Es liegt auch am Rasen, sagt Trainer Steffen Baumgart. Auf dem Acker im Kölner Stadion kann man sich nur verletzen. Die Stadionbetreiber schieben die schlechten Platzverhältnisse auf den vielen Regen. Eine Erklärung, bei der Baumgart die Hutschnur so richtig hochgeht. Denn bei Fortuna Köln und bei Viktoria Köln regnet es auch. Die haben aber beide einen Rasen wie ein Teppich. So schaut's aus. Es kann nicht nur am Rasen liegen, denn auswärts treffen die Kölner Stürmer noch viel weniger als auf dem eigenen Acker. Aber immerhin wenigstens wieder einmal jetzt in Bochum. Doch manchmal gibt es von der Konkurrenz so dermaßen die Hütte voll, dass man sich fast wünscht, wenigstens der Rasen würde die gegnerischen Stürmer ein bisschen aufhalten. So schaut's aus. Steffen Baumgart wird in Köln geradezu kultisch verehrt. Doch Liebe allein wird ihm den Job nicht retten. Bei Baumgart fragen sich natürlich viele Außenstehende, hat er sich verbraucht? Können die Spieler den Dauereinpeitscher noch ertragen? Angeblich schon. Vielleicht ist ja beim FC nur Baumgart Bundesliga-tauglich und der aktuelle Kader nach den schmerzlichen Abgängen von Modest und Özcan letztes Jahr und Hector und Skiri dieses Jahr vielleicht nicht mehr. So schaut's aus. Eine Krise ausgerechnet im Jubiläumsjahr. Der Verein ist 75, Overath ist 80, das Stadion 100. Aber nur der FC spielt manchmal wie ein Rentner. Der Auftritt in Bochum hat jedenfalls gezeigt, die neue Karnevalssaison hat zwar einen Punkt, aber in der Tabelle noch keine sichtbare Verbesserung gebracht. Schön saufen kann man die Stadt nicht mehr, aber man könnte die Tabelle umdrehen. So schaut's aus.
Beitrag liefert viele Erklärungsmöglichkeiten für den Tabellenstand. Was ist deine?
Also war auf jeden Fall launig gemacht.
Das stimmt, ja. Oder die Laune ein bisschen
muss
besser
jetzt. Muss ich zum ersten Mal lachen heute Morgen. Weil natürlich auch ein paar Sachen drin waren, die kann man so natürlich nicht stehen lassen.
Leg los. Was würdest du gerne?
Fangen wir mit dem Rasen an. Ne?
Ja.
Also unser Trainer hat nicht gesagt, dass der Rasen dran schuld ist, dass wir keine Spiele gewinnen.
Aber dass er nicht gut ist, hat er schon gesagt.
Er hat sich zu Recht über den Zustand des Rasens beschwert und das aber auch erst, nachdem ich ihm gesagt habe, er kann es gern machen,
okay,
nachdem interne Schlichtungsversuche zur Verbesserung des Rasens nicht wirklich was beigetragen haben. Also da muss man schon aufpassen, dass man auch bei solchen banalen Sachen die Dinge nicht verdreht. Mhm. Ansonsten mit was soll ich anfangen? Ne?
Was du willst. Also wir können mal darüber reden, ob die Abgänge wir haben die auch gesehen nach der letzten Saison, aber jetzt nach der vorletzten Saison, aber eben nach der jetzigen Saison. Hector hat aufgehört, Skiri ist nach Frankfurt gegangen, ablösefrei, wollte international spielen. Ob die adäquat aufgefangen wurden? Die Kritik gibt es ja durchaus und die ist, glaube ich, auch nicht ganz unberechtigt.
Nee, die ist berechtigt. Aber es war auch klar, dass uns das nicht gelingen wird. Also wir haben mit Jonas und mit Elias zwei absolut überdurchschnittliche Bundesligaspieler im Kader gehabt bis zum Sommer, von die beide eminent wichtig waren. Jonas sicherlich noch mal einen Ticken mehr, weil er einfach für die Statik des gesamten Spiels verantwortlich war bei uns und natürlich auch abseits des Platzes eine eminent wichtige Rolle hatte. Und dass es uns nicht gelingen wird, mit dem, was wir an Finanzbudget zur Verfügung haben, zwei weit überdurchschnittliche Bundesligaspieler zu rekrutieren, das war uns im Sommer klar. Mhm. Sodass es klar war, wenn wir uns verbessern, können wir uns maximal in der Breite verbessern. In der Spitze wird das nicht gelingen. Sodass die Idee war, wir setzen auf Weiterentwicklung einzelner Spieler plus auf eine verbesserte Breite. Aber in der Spitze war es uns total klar, dass wir die beiden Abgänge nicht ersetzen können. Wir hätten natürlich nicht gedacht, dass das nach 11 Spieltagen zu dieser Punkteausbeute führt, die wir jetzt gerade haben. Die ist natürlich alles andere als gut und dafür werden wir auch zu Recht kritisiert. Nichtsdestotrotz wussten wir, dass die Saison sehr, sehr herausfordernd werden wird.
Es ist ja so, Christian Kellers Weg beim FC Köln ist einer der finanziellen Gesundung. Es wurde jetzt sehr stark nochmal reduziert, 25% seid ihr, glaube ich, runtergegangen bei den Gehaltskosten. Die Frage ist nur, ob jetzt am Ende das, was da ist, der Kader, den Ansprüchen der Bundesliga oder für die Ansprüche, die man haben muss in der Bundesliga, reicht.
Also ja, das tut der Kader. Ich würde es auch gerne noch mal ein bisschen begründen. Fangen wir mal dieses Thema finanzielle Gesundung an. Also zunächst mal ist es ja nicht mein Weg. Es gibt ja,
aber der FC Köln mehrere Verantwortliche über Jahrzehnte beim FC. Einen anderen Weg.
Es ist der FC-Weg, den wir eingeschlagen haben, den wir aber auch einschlagen mussten. Also es ist einfach so, dass wir finanzwirtschaftlich komplett am Stock gegangen sind und wirklich ein Sanierungsfall war. Diese Rhetorik haben wir auch des Öfteren verwendet. Und jetzt mal rein aus meiner Perspektive, also ich weiß, an was ich am Schluss gemessen werde. Ich werde nicht dran gemessen, ob die Bilanz am Jahresende toll aussieht und die sah beim FC jetzt gerade mal so gut aus wie seit vielen, vielen Jahren nicht mehr. Ich werde dran gemessen, welchen Platz in der Bundesliga wir am Schluss haben. Trotzdem kann ich so nicht handeln. Ich sollte in meiner Position schon einen etwas längerfristigen Blick auf die Dinge haben. Und man muss sich ja schon fragen, warum dreht sich der FC gefühlt seit 30 Jahren im Kreis? Und warum kommt er nicht nach vorne? Und wenn wir das verändern wollen, dann sollte man einfach mal anfangen, die Substanz und das Fundament des FC klar zu verbessern. Und das fängt halt damit an, dass du nicht mehr nur von der Hand in den Mund lebst, sondern dass du erstmal wirtschaftlich gesund bist, dann deine Rahmenbedingungen verbesserst und dann natürlich auch wieder in Sport investierst. Und für uns ist das momentan ein brutaler Balanceakt aus einerseits werd gesund und bau Substanz auf und B, erhalte die sportliche Wettbewerbsfähigkeit aufrecht. Deshalb auch die Aussage, es wird sehr, sehr herausfordernd werden in dieser Saison.
Weil dieser Plan geht ja nur auf, wenn ihr die Klasse haltet.
Also das ist der Anspruch und das wird am Schluss auch gelingen, da bin ich total davon überzeugt. Es ist aber nicht richtig, dass der Plan nur aufgeht, wenn wir die Klasse halten. Wir sind mittlerweile so weit in dieser Saison und das wirklich in Rekordzeit, dass wir uns erstmalig aus eigener Kraft wieder tragen, kein strukturelles Defizit mehr haben. Das gab es seit Jahren nicht mehr und wir hätten auch bei einem etwaigen Zweitliga-Abstieg kein strukturelles Defizit, also wären auch dann aus eigener Kraft heraus überlebensfähig. Und das sind schon mal ganz große Schritte nach vorne. Ich weiß, die bringen in der Bundesliga kurzfristig keine Punkte. Mhm. Sie werden uns aber langfristig helfen, den FC wieder auf den grünen Zweig zu führen und dass dieser grüne Zweig viel, viel mehr sein muss als Platz 18 in der Bundesliga. Da sind wir uns ja alle einig. Köln ist die viertgrößte Stadt in Deutschland. Köln ist ein richtiger Fußballstandort. Da ist eine ganz, ganz große Verbundenheit auch zwischen Stadt oder Stadtgesellschaft und FC da. Insofern muss man aus diesem Club mehr rausholen. Aber es wird, jetzt benutze ich das Wort nochmal, was ich vorher bei Spielern auch gebraucht habe, es wird Zeit brauchen, weil manche Dinge regelst du nicht von heute auf morgen.
Sie haben gesagt, die Pläne und dass der FC sich seit, gefühlt haben Sie gesagt, 30 Jahren im Kreis dreht. Und der Kreis geht ja manchmal in die zweite Liga und wieder zurück. Wie sehen dann die konkreten Pläne bei Ihnen aus, dass es besser wird?
Carlo, genau die Frage wird Christian Keller gleich beantworten. Aber wir machen eine kurze Unterbrechung. Wir reden gleich weiter über den 1. FC Köln, über eben die Möglichkeit, diesen Verein wieder langsam in nicht nur finanzielle, sondern auch sportliche andere Bereiche zu führen. Wir sprechen über Steffen Baumgart, Ist der unantastbar? Welche Rolle hat er? Wie viel Rückendeckung gibt es aus dem Verein? Und Carlo, nimm es mir nicht krumm, dass ich dich unterbrochen habe, aber wir müssen ein bisschen schauen, dass wir unsere Sendung im Griff haben zeitlich und sprechen gleich weiter auch über die Jahreshauptversammlung beim FC Bayern. Da gibt es ja immer mal wieder auch sehr emotionale Momente.
Ich möchte mich bei Ihnen allen sehr...
Das FC Bayern hier bei uns in der Sendung und ganz viele Informationen rund um den ersten FC Köln. Nach einer kurzen Pause. Bis gleich. Willkommen zurück in München, im Flughafenhotel Hilton. Wir sind hier beim Stahlwerk Doppelpass und sind mitten in der Thematik 1. FC Köln. Und Ruth hat ein paar Infos und ein paar Anregungen, die wir sicher hier in der Runde gleich aufnehmen werden.
Sehr gerne, sehr gerne. Ich durchforste für euch ja immer das Netz. Und vor allem sind wir jetzt bei der Frage der Woche. Also ob der FC an Trainer Steffen Baumgart festhalten sollte. Interessant finde ich einen Aspekt, den Pierre-Luc Barski jetzt im Sport1-Interview auch gebracht hat. Nämlich er wünscht sich Jonas Hector zurück. Könnt ihr dann gleich noch diskutieren, ob das vielleicht was wäre? Hier gibt's zumindest Szenenapplaus. So, die Umfrage zu Steffen Baumgart hat mich wirklich überrascht. Wir reden über den Tabellenletzten und guckt euch mal dieses Ergebnis an. Also 74% sagen, ja, er passt perfekt und er wird auch den Verein aus der Krise führen. Und wir sind mittlerweile auch übrigens auf YouTube mit unserer Umfrage. Da haben auch schon sehr viele Leute mitgemacht. Auch hier 67% für Steffen Baumgart. Es ist, eben wird hier genannt, schade, dass man Trainern heutzutage nur noch so wenig Zeit gibt. Der Trainer ist nicht das Problem. Hier, so einen Trainer wie Baumgart gibt es nicht so oft. Also sehr interessante Aspekte. Ich nehme mir einen Kölner Fan mal mit dazu. Martin war dein Name. Martin, wie würde denn deine Antwort auf die Frage der Woche ausfallen?
Also ich bin bei den 74% auf jeden Fall an Steffen Baumgart festhalten. Besonders jetzt in der schwierigen sportlichen Situation kann er ein Faktor werden. Und Kontinuität war in den letzten Jahren ja nicht gegeben beim 1. FC Köln. Deswegen 100% Steffen Baumgart soll Trainer des 1. FC Köln bleiben.
Also das deckt sich, Dankeschön, mit vielem, was wir hier schon gesehen und gehört haben. Und jetzt bitte hören wir noch ins Dopafon rein.
Definitiv vorbei.
Ja, ein Trainer wird nach den Ergebnissen gemessen, aber man kann eben mit einer Mannschaft keine Ergebnisse erzielen, die nicht so besetzt ist.
Die Spieler sollten mal so viel Gas geben wie Steffen Baumgart an der Linie, dann kommen die auch da unten wieder raus.
Bei aller Wertschätzung für Steffen Baumgart und was er für den Verein geleistet hat, ist er nicht mehr der Richtige. Ich glaube, er ist auch ein bisschen betriebsblind geworden und dieses konsequente Ignorieren von Jugendspielern bei einem eh schon dünnen Kader kann ich nicht nachvollziehen.
Auf jeden Fall gehört er weiterhin zum 1. FC Köln. Der Mann ist einfach fantastisch. Er kann aber doch nichts dafür, dass die Spieler halt eben nur dieses Niveau haben und der FC nicht bereit ist, noch ein bisschen Geld zu investieren für einen neuen vernünftigen Stürmer.
Trikotumfrage machen wir.
Also waren ein paar Sachen drin, auch im Dopafon, aber natürlich ist zunächst mal interessant, wie viele Leute doch der Meinung sind, dass das mit Steffen Baumgart und dem FC nach wie vor hervorragend passt. Wie sieht das Bekenntnis von Christian Keller zum Trainer aus?
Also ich freue mich total über euer kompetentes Publikum.
Ja? Ja. Ja, haben wir auch. Wir haben ein tolles Publikum. Ja. Ja. War nicht anders zu erwarten. Aber ist Steffen Baumgart der Mann nicht nur jetzt für die nähere Zukunft, sondern gibt es ein Bekenntnis auch über die Saison hinaus? Wie sieht das aus? Es wird uns schon interessieren, was also du wirklich mal dazu sagst.
Ich habe ja einen ganz anderen Zugang. Da hat einer der Gäste, der hat mir jetzt gerade nicht so aus dem Herzen gesprochen, der hat gesagt, naja, ein Trainer wird an Punkten gemessen. Nee, also bei uns zumindest nicht oder von mir nicht. Bei mir wird er in allererster Linie mal an zwei Dingen gemessen. Das erste ist, was bringt er jeden Tag für eine Leistung mit seinem Trainer zusammen auf dem Platz, beziehungsweise auch außerhalb des Platzes in der Kabine ein, um die Mannschaft zu entwickeln, um die Idee, die wir haben, wie wir Fußball spielen wollen, konsequent umzusetzen und konsequent danach zu trainieren. So, und da kriegt der Steffen Baumgart eine Eins, weil mit seinem Trainerteam gemeinsam, das machen sie sehr, sehr gut, das kann ich jeden Tag sehen. Mhm. Ob das dann am Spieltag immer auch klappt, ist nochmal eine andere Frage. Und ob man nicht einzelne Sachen auch nochmal besser justieren kann, ist auch eine andere Frage. Aber grundsätzlich stimmt die Leistung des Trainerteams. Und das Zweite, was für mich total wesentlich ist, es hat der Trainer einen Zugang zu seiner Mannschaft. Wenn der Trainer redet, über welches Thema auch immer, hört ihm die Mannschaft zu und ist sie gewillt, das umzusetzen. Und wenn ich das auch bejahen kann, dann habe ich schon mal zwei ganz, ganz große Kriterien. Dann brauche ich mir keine Frage stellen oder kein Bekenntnis abgeben zum Trainer oder nach dem Trainer. Und wenn ich dann noch sage, der Trainer identifiziert sich mit seiner Aufgabe, passt zum Club, passt zur Stadt, passt zur Stadtgesellschaft, ja, warum muss ich mir dann die Frage stellen?
Also unterm Strich, der FC Köln würde gegebenenfalls oder Sie mit Steffen Baumgart auch in die zweite Liga gehen.
Wir gehen auch nicht in die zweite Bundesliga.
Das ist jetzt, das wissen Sie nicht.
Nee, ich mag diese hypothetischen Fragen nicht. Ja?
Nee,
weil das ist einerseits die Frage. Sprechen wir hier über das Hier und Jetzt, andererseits wollen wir jetzt eine Hypothese wagen, was in der zweiten Bundesliga ist. Und ich rede nicht über die zweite Bundesliga, wenn ich da bin.
Dann stellen wir die Frage Herr Keller, anders. Schafft der erste FC Köln den Klassenerhalt mit Steffen Baumgart oder ohne Steffen Baumgart?
Diese Frage gefällt mir. Wir schaffen ihn mit Steffen Baumgart.
Aber trotzdem, das ist doch eine grundsätzliche Frage im Fußball. Freiburg mit den Trainern, früher mit Finke. Ich glaube, früher mal Werder Bremen mit Rehhagel. Die sind durch dick und dünn mit diesen Trainern gegangen. Die haben auch gesagt, wir sind so überzeugt von diesem Trainer, dass wir absteigen, aber auch wieder aufsteigen. Und dieses Bekenntnis, finde ich, und diese Frage ist völlig legitim, weil es ist eine Grundfrage des Fußballs.
Also ich habe, glaube ich, gerade zum Ausdruck gebracht, dass ich ein paar Kriterien genannt, die für mich wesentlich sind, nach was ich einen Trainer bewerte. Und bei allen Kriterien habe ich gesagt, dass der Steffen Baumgart mit seinem Trainerteam ein sehr gut von mir bekommt. So, wenn sich dieses sehr gut nicht verändert, warum sollen wir dann was ändern?
Weil manchmal natürlich Situationen entstehen im Fußball, dass man das Gefühl hat, okay.
Das ist aber auch schon was für das
Phrasenschwein. Moment, das ist wirklich noch nicht phrasenmäßig formuliert. Es ist sozusagen die letzte Patrone, die wir noch haben. Jetzt werfe ich rein dafür. Ja?
Aber das ist. Genau. Ja. Also es ist zweimal bezahlt.
Ja, einmal.
Also meine Haltung.
Ja?
Meine Haltung ist, wenn ich von was überzeugt bin, ändere ich es nicht. Und wir sind von Steffen und seinem Trainerteam überzeugt. Im Übrigen auch von der Mannschaft, aber die muss sich trotzdem mal ein bisschen straffen. Ne?
Da reden wir gleich noch drüber. Wir wollen aber auch Steffen Baumgart hören, der, finde ich, gestern sehr aufgeräumt war und auch in seinen Aussagen nach dem Spiel es an Klarheit nicht mangeln ließ.
Da werde ich nie hinkommen. Ich weiß nicht. Also nochmal, Bo hat 16 Jahre in Mainz gespielt. Das ist eine ganz andere Situation. Ich gehe davon aus, dass Bo klare Gespräche geführt hat mit seinen Verantwortlichen. Und er hat für sich eine Entscheidung getroffen. Die hat aber mit mir überhaupt nichts zu tun und nicht mal in der Nähe eines Aufgebens oder eines Zurücktretens und was da alles für Ideen kommen. Ich bin derjenige, der diese Mannschaft aus diesem Abstiegskampf rausführen will und das auch macht. Und das ist meine Aufgabe und nicht über irgendwas anderes nachdenken.
Also auch da klare Haltung von ihm, dass auch er selbst, nicht wie Bo Svensson, vielleicht an einen Punkt kommen kann, wo er sagt, es funktioniert nicht mehr. Steffen Baumgart, auch für dich nach wie vor der richtige Mann?
Also Christian hat ja viele Dinge gerade beantwortet, in die richtige Richtung, wie ich finde. Und ich glaube, wenn wir das Interview sehen hier von Steffen Baumgart, ist das ja die Bestätigung dafür, dass er sehr wohl noch genug Energie hat, die Mannschaft erreicht und das Feuer hat und ein Ziel hat, mit dieser Mannschaft den Klassenerhalt zu schaffen. Von daher ist eigentlich die Frage für mich beantwortet, die du vorhin gestellt hast.
Christian, du hast vorhin mal darüber gesprochen, dass der FC sich so ein bisschen im Kreis dreht. Du hast einen großen Bogen gemacht, 30 Jahre und so weiter. Aber es ist noch gar nicht so lange her, da war unter Steffen Baumgart in der ersten Saison ist ein europäischer Wettbewerb rausgesprungen. Was ist der Unterschied zu damals?
Zur Saison 21-22. Mhm. Oh, da gibt es viele Unterschiede. Also zunächst mal hat sich der Kader natürlich ein Stück weit verändert und wir haben es ja vorher schon festgehalten. Ich will jetzt nicht mehr auf Toni und auf Sully kommen, weil das ist dann schon über ein Jahr her. Aber Jonas und Elias waren nochmal die prägenden Spieler dieser Mannschaft. Und das zu ersetzen, nochmal, ist uns nicht gelungen, konnte uns aber auch gar nicht gelingen, weil wir einfach nicht die finanzwirtschaftlichen Möglichkeiten dafür hatten. Das ist sicherlich ein Punkt, der sich verändert hat. Dann muss man fairerweise auch sagen, Fußball hat immer sehr, sehr viel mit dem Moment zu tun. Das wissen, glaube ich, alle, die es schon mal gespielt haben auf höchstem Niveau. Da entscheiden schon einzelne Momente über den Spielausgang und dann auch einzelne Spielausgänge so ein bisschen über den Saisonverlauf. Wenn ich jetzt nur noch mal die letzte Saison nehme, gar nicht die 21-22-Saison, und nehme unsere ersten drei Spiele, die wir in der Liga gehabt hatten, die haben wahrscheinlich die wenigsten hier noch im Kopf, dann waren das alles drei keine begnadeten Leistungen, die wir da abgeliefert haben. Da haben wir gegen Schalke mit Ach und Krach gewonnen. Zweimal hat uns da der Videoassistent total geholfen. Dann haben wir in Leipzig unentschieden gespielt. Die haben früh rot gekriegt, auch über VAR-Eingriff. Dann haben wir in Frankfurt unentschieden gespielt, haben ein regelwidriges Tor geschossen, was der VAR trotzdem gegeben hat. Dann hast du 5 Punkte nach 3 Spielen. Mhm. Wir hätten jetzt auch 5 Punkte nach 3 Spielen haben können, haben aber es nicht geschafft, die kleinen Momente auf unsere Seite zu ziehen und mal so ein bisschen Statistik vielleicht noch reinzubringen, damit es sich nicht so ganz so schwammig nur anhört. Wenn wir jetzt nur auf diese Saison blicken, vor dem Spiel gegen Bochum, dann war unser Expected Goals Wert, der war deutlich höher als das, was wir an Toren erzielt hatten. Da hätten wir auch bei 14,5 Toren stehen müssen, auch wenn es keine halben Tore gibt. Und nicht nur bei 8. Wir machen es aber nicht. Ja? Mhm. Und wenn du bei 14,5 Tore wärst, dann wäre das auch nach erwarteten Punkten, wären es 5 mehr, dann wird es gar nicht so schlimm aussehen, wird es immer noch nicht gut aussehen. Das sind jetzt keine Entschuldigungen, das ist einfach nur mal eine Feststellung auf die Frage, was hat sich verändert. Und ab und zu brauchst du auch ein bisschen Momentum, das hat man in der Saison bis dato nicht.
Ja. Wir haben es ja gerade bei Ruth gehört, Pierre-Luc Basque gesagt, er holt doch den Hector zurück. Aber auch weil das nicht jeder weiß, wahrscheinlich bundesweit, warum war es nicht möglich, Jonas zu überzeugen, noch ein Jahr dran zu hängen? Das hätte euch ja sicher gut getan.
Also wer Jonas kennt, der weiß A, dass er ein total kluger Kopf ist und B, auch ein sehr reflektierter Mensch. Und C, auch eine sehr, sehr eigene Meinung zum Profifußball und allem, was so um den Profifußball drumherum ist. Ja. Und wenn der Jonas für sich eine Entscheidung getroffen hat, so habe ich ihn zumindest kennengelernt in den 1,25 Jahren, in denen ich da mit ihm zusammenarbeiten durfte, dann steht die Entscheidung. Jonas ist niemand, der sagt heute so, morgen so und übermorgen nochmal anders. Und vor dem Hintergrund haben wir extrem oft gesprochen, extrem lang gesprochen und, glaube ich, alle Register gezogen, um ihm einfach nochmal davon zu überzeugen, dass es doch nochmal richtig sein könnte, ein Jahr lang dran zu hängen. Das war aber am Schluss nicht möglich und insofern muss man es einfach auch respektieren und sollte dann Jonas einfach jetzt auch mal in Ruhe lassen, weil für den hat jetzt ein neues Kapitel angefangen, ein Kapitel, auf das er sich total freut und der muss jetzt nicht dauernd in allen Zeitungen noch stehen, dass er doch mal weiterspielen sollte. Ich habe die Woche in einer Zeitung gelesen, wer ist denn schuld daran, dass der FC so schlecht ist, und dann kam man tatsächlich auf die Idee, noch Jonas Hector aufzuführen. Da muss ich dann schon sagen, also wer sowas schreibt, da stehe ich dann schon in Frage, wie klar die Gedankengänge sind.
Ihr habt im letzten Geschäftsjahr, glaube ich, 12 Millionen plus gemacht, oder?
Ja.
Hätte denn euer Finanzrahmen erlaubt, auf dem Transfermarkt annähernd einen adäquaten Ersatz für die beiden Sechser Hector und Skiri zu holen?
Das ist eine gute Frage, die wurde ich in der Vergangenheit schon öfter mal gefragt. Habe ich gesagt, also wenn man sich anstrengt, 2 bis 3 Millionen findet man immer noch. Ja. Aber das war der eine Teil der Aussage. Der andere Teil der Aussage war, wir haben wirklich so ein hohes Maß an Altverbindlichkeiten, was wir aktuell anfangen müssen zu tilgen. Jetzt im Sommer ging es los mit den Tilgungen, sodass von den 12 Millionen, da ist nichts mehr da. Also das ist letzten Endes an Gläubiger geflossen und es konnte nicht in Beine fließen, weil wenn es nicht an Gläubiger fließt, wichtigstes Kriterium, um Clubfortführung aufrechtzuerhalten, ist wie beim normalen Unternehmen, ist die Liquidität. Und die muss er natürlich erstmal sichern und muss natürlich dann auch entsprechende Verbindlichkeiten bedienen. Dieser Satz, den ich immer wieder höre, der FC wird gerade zu Tode gespart. Also wir würden gern sparen, weil das würde bedeuten, wir hätten irgendwie was auf der hohen Kante liegen und könnten das dann verwenden, haben wir aber nicht.
Aber wenn Sie jetzt den Verein in eine neue Zukunft führen wollen, perspektivisch nicht, wie Sie gesagt haben, mal rauf, mal runter und so weiter, momentan droht ja auch es runter eher, was haben Sie dann für Möglichkeiten für Köln, irgendwie Geld abzutreiben? Gibt es dann die Möglichkeit, strategische Partner zu holen, wie es jetzt der VfB Stuttgart mit 2 großen Firmen gemacht hat und das läuft ja momentan zumindest ganz gut? Welche Möglichkeiten haben Sie?
Also wir müssen in manchen Teilen gar nicht so viel Neues machen. Wir müssen nur einfach ein bisschen abwarten, zum Beispiel bis nächsten Sommer. Dann werden sich für uns schon mal ein paar Gegebenheiten signifikant ändern. Was viele nicht wissen oder auch nicht wissen müssen, ist, dass wir in der Pandemie, um zu überleben, Sponsoringerlöse bis ins Jahr 2024 vorgezogen haben, und zwar im signifikanten 8-stelligen Bereich. Das heißt,
muss man übersetzen, 8 Stellen beginnen, glaube ich, ab 10 Millionen, richtig? Ja, also, weil wir kennen uns mit so hohen Zahlen und nicht aus, bis auf Stefan, der kennt das natürlich.
Ah, stark. Da kannst du 2 Euro wieder rausholen.
Ja, ja, ich schüttel gleich mal.
Also wir liegen tatsächlich deutlich über den 10 Millionen, wo sich Stefan gut auskennt. Ich weiß nicht, ob du mit mehr auch gut auskennst. Aber es ist deutlich mehr, was vorgezogen wurde an Zukunftserlösen, um die Gegenwart oder in unserem Fall jetzt die Vergangenheit so zu finanzieren, dass der FC überhaupt überleben konnte. Mhm. Und wenn wir in 2024 im Sommer sind, dann endet das Vorziehen. Das heißt, alles, was wir dann verdienen, kommt auch wieder bei uns an. Und allein dadurch verbessert sich die Ausgangs schon Ausgangssituation schon mal relativ deutlich.
Wir sprechen gleich weiter über den 1. FC Köln, wollen natürlich auch die Frage klären, ob erst im nächsten Sommer was passiert oder ob man vielleicht auch im Winter noch mal ein bisschen ins Risiko geht. Machen eine kurze Unterbrechung, hören einen Satz oder eine Aussage von Herbert Hainer noch mal aus der Jahreshauptversammlung des FC Bayern München.
Ein Verein steht für Verständnis, Vertrauen, Verlässlichkeit, Verantwortung. Zentrale Bausteine unseres Zusammenhalts im gemeinsamen Ringen um das Richtige. Und wir leben das. Das ist nicht immer leicht, ganz im Gegenteil. Vor einem Jahr, Sie mögen sich erinnern, standen wir hier und schauten mit großer Sorge auf den Krieg in der Ukraine. Heute blicken wir außerdem aufs Tiefste erschüttert in den Nahen Osten. Und beim Post von Nusa Masrai kann ich euch versichern, dass sich unser Vorstand, der gesamte Verein, so verantwortungsbewusst wie nur möglich mit dieser komplexen Thematik befasst hat. Insgesamt ist bei allem natürlich klar, noch einmal darf so etwas nicht passieren.
Sowas darf nicht mehr passieren. Wir wollen mal zu Kerry Hau schalten, unserem Kollegen. Kerry, wie war die Atmosphäre bisher bei der Jahreshauptversammlung?
Ja, sehr gut, sehr positiv, muss man vor allem sagen. Herbert Hainer hat sehr viel Applaus bekommen. Der Präsident hat knapp 40 Minuten gesprochen und sich da auch zu verschiedensten Themen geäußert. Auch zu der Expertenkritik beispielsweise an Thomas Tuchel. Und da gab es sehr viel Applaus eben für die Worte von Herbert Hainer. Der hat nämlich gesagt, die können auch mal Kritik abbekommen. Und generell muss man sagen, also eine gesellige Jahreshauptversammlung bis hierhin, keine großen Probleme, sage ich mal, oder Zwischenrufe. Also das sah in den ganzen letzten Jahren schon ein bisschen anders aus.
Was steht an? Wir haben ja noch eine Stunde Sendung ungefähr. Was können wir noch erwarten in der Zeit? Hat Uli Hoeneß schon gesprochen oder wird er noch sprechen? Was kannst du uns dazu sagen?
Ja, später wird Uli Hoeneß sicherlich nochmal sprechen. Da gibt es nämlich eine Mixzone für uns Journalisten und da bleibt er in der Regel auch immer stehen. Jetzt werden gerade noch die Zahlen präsentiert. Also der FC Bayern hat auch einen Rekordumsatz erzielt von 882 Millionen Euro. Dann auch eine Rekordmitgliederzahl von 316.000. Und ja, jetzt stehen eben noch weitere Berichte an. Der Vorstand wird sich dann noch äußern. Also auch Jan-Christian Dresen, der Vorstandschef, wird noch eine Rede halten. Und später dann auch über eine neue Neufassung der Clubsatzung eben abgestimmt. Da haben die Mitglieder auch aktiv mitgearbeitet. Das stärkt nochmal auch die Mitglieder und später dann noch unter Tagesordnungspunkt 8 Verschiedenes werden dann auch die Mitglieder selbst die Möglichkeit haben, sich zu äußern. In den vergangenen Jahren war es ja immer so, dass die Jahreshauptversammlung abends war und dann war es immer sehr spät, als die Mitglieder dann mal zu Wort kamen. Deswegen hat der Verein sich dieses Jahr auch dazu entschlossen, es eben vormittags zu machen, damit eben einfach noch Zeit ist, dann auch die Mitglieder zu Wort kommen zu lassen.
Also danke dir, Kerry, für den Moment. Danke für die Informationen. Und Christian Keller hat so ein bisschen gelächelt bei den Zahlen. Das ist schon eine andere Welt, was der FC Bayern da für ein Rad dreht, wenn man es mit dem 1. FC Köln vergleicht.
Klar ist eine andere Welt, aber das haben sie sich über Jahre und Jahrzehnte hinweg erarbeitet.
Ja, das ist wohl wahr. Und der 1. FC Köln, du hattest das vorhin mal gefragt, ne? Du hast mal vorhin in die Richtung gefragt, gibt es nicht Möglichkeiten, strategische Partner reinzunehmen, Investoren reinzunehmen, Geld von außen zu holen in einer Art und Weise, weil der FC hat das Stadion immer voll, ist ausvermarktet, mehr oder weniger. Also Wachstum muss ja irgendwo herkommen, finanzielles Wachstum. Ist das ein Weg, den man auf jeden Fall ausschließt oder könnte sich da mal eine Tür auftun?
Also gern zwei Sachen dazu.
Ja.
Eine Sache zum Investor oder strategischen Partner, eine Sache zum Thema Ausvermarktet. Fangen wir mit Erstem an. Der FC hat sich hier ganz, ganz klar auf die Fahne geschrieben, dass er ein rein mitgliedergeführter Verein ist und bleiben soll. Also.
Aber Herr Keller, an der Stelle jetzt eine Frage. Wenn man sich dann irgendwann entscheiden muss, weil das Thema Investoren ist ja in der Bundesliga sehr, sehr groß und nach wie vor gibt es ja viele, gerade Traditionsclubs, die sich vehement dagegen wehren. Aber wenn ich jetzt, wenn meinem Verein der Abstieg droht oder ich die Möglichkeit hätte, Geld von außen einfließen zu lassen, um sportlich erfolgreicher zu werden, wieso öffne ich mich dann dem nicht?
Also, wieso? Also erstmal nein, werden wir nicht tun, weil nochmal... Es gibt unterschiedliche Modelle, mit denen man sich im Fußball bewegen kann. Und für Investoren offen zu sein im Rahmen dessen, wie es in Deutschland möglich ist, im Kontext der 50-plus-1-Regel, ist total legitim und auch nicht verwerflich. Unser Modell ist es aber nicht. Wir haben da eine Null-Offenheit. Und das ist von 132.000 Mitgliedern, die wir mittlerweile haben, so beschlossen. Die sind da souverän. Und wenn mir das nicht gefällt, was die als souverän beschließen, dann muss ich jetzt sagen, dann muss ich bei einem anderen Club arbeiten. Ich bin aber ganz bewusst da, weil ich mit meinen Kollegen zusammen zeigen möchte, dass es auch in diesem Setting, was wir, beziehungsweise was sich der FC gewählt hat, möglich ist, wettbewerbsfähig im Bundesliga-Fußball zu spielen. Da haben wir noch ganz, ganz viel vor uns, um da hinzukommen, wo wir hinwollen. Aber da ist mehr möglich. Stichwort ausvermarktet. Wir sind nicht ausvermarktet. Unser Stadion ist immer voll. Vielleicht sind auch unsere stadiongeborenen Rechte ausvermarktet, also Banden
und solche Dinge. Sind nicht alle Logen verkauft und sowas?
Doch, doch.
Doch.
Aber wir müssen mal ein bisschen weiterdenken. Also vieles heute spielt sich dann schon auch in der digitalen Welt ab. Und vieles spielt sich auch darin ab, wie kann ich zum Beispiel Sponsoring-Partnern auch einen direkten Return on Investment über eine Bande und deren Reichweite hinaus abbilden. Und da kann ich dir sagen, haben wir ganz, ganz viel Potenzial, um deutlich mehr rauszuholen, als das, was man bis dato tun. Also wir sind bei weitem nicht aus dem Markt.
Also da gibt es Luft, sozusagen auch mehr Erlöse zu generieren. Also
ich mache mal ein banales Beispiel, es wird dir vielleicht gefallen, Frauenfußball.
Ja.
Wir haben ja auch eine erste Frauenfußballmannschaft, die in der Bundesliga spielt. Ja. Aktuell erfreulicherweise etwas erfolgreicher als ihre männlichen Kollegen. Frauenfußball war bei uns bis vor einem Jahr hochdefizitär und ein reines Zuschussgeschäft auf sehr moderatem Niveau. Ich kann da auch mal Zahlen nennen. Wir haben 500.000 Euro mit dem Frauenfußball eingenommen, haben rund 1,5 Millionen ausgegeben. Also der ganze Frauenfußball kostet weniger wie vielleicht ein Bundesligaspieler.
Ja.
Oder je nachdem, wo der Spieler spielt, wie ein Gehalt eines Bundesligaspielers im Monat. Ja. Heute trägt sich der Frauenfußball ein Jahr später von selbst und hat ein ausgeglichenes Budget auf erhöhtem Niveau, weil wir einfach mal angefangen haben, Frauenfußball nicht als lästiges Übel zu nehmen, was wir halt auch noch machen müssen, weil sich es halt so schickt, sondern gesagt haben, wir nehmen es halt mal ernst. Und wenn wir es ernst machen, dann müssen wir ein paar Sachen auch richtig machen und müssen Frauenfußball mal in die komplette Organisation einbinden. Auf einmal wird Frauenfußball auch systematisch vermarktet, hat dazu geführt, dass wir jetzt bei 2,3 Millionen Umsatzvolumen sind und entsprechend auch das Budget erhöhen konnten. Das ist immer noch nichts. Es zeigt aber, dass vor einem Jahr hat man mir gesagt, mit Frauenfußball verdient es kein Geld. Offensichtlich kann man zumindest so viel Geld verdienen, dass es sich selber trägt. Mhm. Und da sind wir auch noch lange nicht am Ende. Da kommen wir locker auf 4 bis 5 Millionen, wenn wir es richtig machen. Und genauso geht es bei den Männern auch. Aber wir müssen halt auch da anfangen und dann geht es nicht von heute auf morgen.
Herr Keller, Sie haben doch mal das Ideal vertreten, 50.000 Euro Verdienst im Jahr für einen Profi.
50.000?
Ja, 50.000.
Aber nicht im Jahr.
Im Monat natürlich. Das muss reichen, um gute Bundesliga-Mannschaft zusammenstellen.
Also
erzählen bestinformierte Kreise.
Also an dieses Ideal kann ich mich nicht erinnern. Müssen Sie Ross und Reiter nennen, dann kann ich vielleicht was dazu sagen. Mir wird immer in den Mund gelegt, dass ich beim FC am Anfang gesagt hätte, wir brauchen eine Gehaltsobergrenze. Und Gehaltsobergrenze ist ja der größte Schwachsinn aller Zeiten. Weil ganz ehrlich, jeder Club hat irgendwo eine Gehaltsobergrenze. Aber es gibt immer einen Topverdiener, der ist die Obergrenze. So, und wir verschieben unsere Obergrenze gern, wenn wir sie verschieben können. Ne?
Bist du damit zufrieden? Du guckst so.
Ja, er überlegt gerade, ob er Ross und Reiter nennen soll.
Zum Thema Frauenfußball übrigens noch ein Satz. Morgen 19 Uhr übertragen wir hier bei Sport1 das Spiel der Kölnerin gegen Hoffenheim. Jetzt gucken wir mal ein bisschen ins Spiel rein, weil darum geht es ja hauptsächlich. Hochinteressant natürlich, diese ganzen finanziellen Hintergründe auch mal kennenzulernen. Aber wir gucken mal in das Spiel gestern in Bochum. Stefan, das waren schon viele, viele Chancen, die der VfL hatte. Und der FC kann sich bei Schwäbe bedanken, oder wie hast du es gesehen?
Absolut, absolut. Er hat sie im Spiel gehalten, sodass die Kölner dann im Endeffekt glücklicherweise noch den Ausgleich schießen konnten. Du hast ja am Anfang was Gutes gesagt. Das Beste an dem Spiel war das Ergebnis und den Punkt, den sie mitgenommen haben. Das Spiel selber war eine Katastrophe, phasenweise wirklich. Und er weiß auch, es kommen jetzt interessante Spiele.
Da kommt das 1-0. Das ist ja eine Spielanlage bei Bochum. Die ist ja Schema F, der lange Ball von Riemann. Und dann, Christian, was ist die Fehlerkette da bei euch? Also das kennt man ja von Bochum.
Ja, wir wissen, dass der lange Ball kommt. Aber das Erste ist ja schon mal, dass da eigentlich alle 4 Spieler vorne stürzen drauf und wollen da ins Pressing. Wo ich sage, da muss nicht ins Pressing, bleib kompakt stehen. Weil es ist doch klar, dass jetzt der lange Ball geschlagen wird. Dann haben wir hinten beim Rasmus Carstensen auch keine Unterzahl, sondern können dem vielleicht helfen. Und wie wir dann natürlich im Zentrum stehen, in der Innenverteidigung, geht auch nicht. Und insofern ist halt eine zu große Fehlerkette, wo eigentlich mehr oder weniger die ganze Mannschaft beteiligt ist, vorne beginnend bis ganz hinten. Ne?
Aber das Pressing vorne hat jetzt nichts mit dem Gegentor zu tun, ne?
Finde ich schon. Ah. Weil wenn Luca Waldschmidt rechts sich nicht auch nach vorne bewegt mit dem gespielten Ball, dann steht er ein Stück weit tiefer und dann kann Erasmus vielleicht helfen, ne?
Vielleicht ist relativ,
ja.
Aber der Fehler
aber liegt es macht ja, trotzdem keinen Sinn, sich nach vorne zu bewegen.
Ja, aber der Fehler liegt ja ganz klar in der Innenverteidigung, weil wir gleich mal bei dem Tor, genau da, wo das Tor fällt, stehen fünf Kölner mehr oder weniger am 5-Meter-Raum drumherum und schaffen es eben nicht, das Tor zu verteidigen. Also,
hast du recht, aber wir reden ja von der Fehlerkette,
vorne, wo sie anfängt. Ja. Ja, aber das Pressing vorne ist jetzt nicht entscheidend für das Tor.
Ist es nicht, aber es ist ein Mini-Mosaikstein. Wenn ich sage, wir verhalten uns da besser, stehen kompakter und erwarten einen langen Ball, haben wir vielleicht Überzahlsituationen am Flügel und dann kommt es gar nicht zur Flanke.
Ja. Aber dann muss ich die Abstände halten und gar nicht drauf gehen.
Aber trotzdem, also, die waren schon sehr passiv da. Also die waren ja 5-2. Aber ja, wenn man den natürlich vorher schon den ersten Ball nach vorne bringt, dann...
Nochmal, es ging um Fehlerkette.
Ja,
die Fehlerkette fängt am Anfang
an. Ja, wir gucken aber nochmal auf eine...
Aber es war ja nicht die einzige Situation. So,
deswegen haben wir auch noch eine.
Sie sind zum Teil ja gar nicht in die Zweikämpfe gekommen. Also das, was ich vorhin auch meinte, was auch bei Borussia Dortmund zum Teil der Fall gewesen ist. Guck mal, immer ist irgendjemand frei und alle sind mit Abständen zu ihren Gegenspielern. Das ist die Kette. Finde ich. Das, auf der einen Seite der Fehler, auf der anderen muss man auch wieder sagen, Bochum hat sich da voll reingehängt und mit einer Energie gespielt, die war natürlich auch aller Ehren wert.
Aber eigentlich sind die immer in Überzahl normalerweise.
Ja, genau.
Aber die kriegen es ja trotzdem nicht verteidigt.
Und das ist eigentlich, gestern hat der euer Trainer auch in allen Interviews, auch vor dem Spiel bei den Kollegen bei Sky gesagt, worauf es ankommt. Also Mehr Zweikämpfe gewinnen.
Genau, das hat er gesagt.
Diese wirklichen Basics. Wie ist das zu erklären, dass die Mannschaft das dann nicht umsetzen kann? Das haben ja viele gesagt, die zweite Hälfte war ein bisschen besser, wobei da auch Bochum ohne Ende Chancen hatte.
Also ich fand die zweite Halbzeit nicht besser. Ich habe auch habe ich auch oft gehört, eine Reaktion, zumindest eine kleine gesehen in der zweiten Halbzeit, habe ich nicht gesehen, weil wir wussten ja grundsätzlich, was uns erwartet, dass Bochum mit einer guten Energie, mit vielen langen Bällen und auch, dann auch mit viel Wucht auf den zweiten Ball spielen wird. Das haben sie auch gut gemacht. Nichtsdestotrotz sollte es einer Bundesligamannschaft möglich sein, das zu verteidigen und auch mit weniger Problemen, als es wir verteidigt haben. Aber wir hatten natürlich im Spiel gegen den Ball Riesenabstände. Das Thema vorne anlaufen war immer wieder der Fall, obwohl du weißt und ja dann auch siehst, wenn Riemann, über den er die meisten langen Bälle gespielt werden, ausholt, dann muss ich nicht mehr anlaufen. Dann kann er auch in der Position bleiben. Und wenn ich dann natürlich anlaufe und dann noch warte, wenn der Ball über mich drüber fliegt und so ein bisschen hinterher schaue, was passiert jetzt wohl, und nicht direkt umschalte, dann kann ich auch die zweiten Bälle selten aufsammeln. Und wenn dann der zweite Ball bei Bochum landet und die kommen mit Wucht nach, dann können die schon auch ein bisschen Fußball spielen. Das haben sie dann ja auch ordentlich gemacht. Das ist grundsätzlich aber echt nicht schwer zu verteidigen. Deshalb, vorher wurde ich gefragt, ob es Bundesliga-tauglich war. Für mich war es gestern nicht Bundesliga-tauglich. Und wir sind echt mit mehr als einem blauen Auge davon gekommen, dass wir den einen Punkt geholt haben. Und darüber muss man auch reden. Darüber wird oder wurde heute Morgen auch schon geredet, weil es war ja schon Training.
Und wie wird dann da geredet?
Sehr deutlich.
Sehr direkt.
Und sehr direkt, ja.
Laut?
Es muss nicht immer laut sein.
Wobei, Steffen Baumgart ist fast immer laut.
Das stimmt nicht. Das unterstellt man dem Steffen gern, dass er nur laut kann. Das ist mitnichten so. Also ich glaube, niemand schreit permanent. Und wenn er schreit, dann ist es ja weniger ein Schreien, als eher was Impulsives äußern. Aber im Innenverhältnis ist der Steffen sehr oft sehr sachlich, sehr rational. Und bei wichtigen Besprechungen sicherlich auch eher kommt die sachliche Seite raus wie die impulsive.
Wir gucken mal auf den Ausgleich, den der FC ja noch geschossen hat. Das wiederum spielen sie dann gut aus. Ne? Nach dem Ballverlust der Bochumer in der Mitte, Daschner, der den Ball da dann hier verliert. Ist es gut gespielt, Stefan?
Ja, war natürlich ein Geschenk, auch ein Stück weit mit der Bochumer, überhaupt keine Frage. Aber endlich kam er über außen. Etwas Produktives, sodass das zum Tor führte. Ich glaube, ihr habt über 160 Flanken geschlagen mit null Ertrag, null Erfolg. Und das war das erste Tor, das über außen dann erzielt wurde. Aber das haben die Kölner dann gut gespielt. Ne? Direkt mal tief gespielt. Wirklich auch ein richtig guter Balltempo aufgenommen. Ja, und Selke läuft durch und macht das Tor. Ich glaube, das war eigentlich der schönste Moment für dich gestern in dem Spiel, oder?
War so. Also wir hatten noch mal einen guten Angriff, aber das war es dann leider auch.
Aber ich habe das Interview auch gesehen mit Steffen Baumgart. Und das ist das auch, was ich vorhin meinte. Also nach wie vor muss ich sagen, der nimmt seine Chancen, auch bei solchen Auftritten. Und ich bin relativ sicher, das wird er dann auch in der Mannschaft versuchen umzusetzen. Das hat er nämlich nicht nur gut gemacht, sondern in dem Sinne, dass er doch sehr, sehr optimistisch weiterhin an die Sache rangeht, ohne einfach nur Phrasen zu füllen. Der ist immer noch da. Ich weiß, dass viele gesagt haben, als Köln ihn verpflichtet hat, Mensch, den hätten wir auch ganz gern gehabt. Ich sehe auch nicht, dass er sich bisher verbraucht hat. Die einzige Frage ist, ist das, was er verkörpert, nämlich also ja schon ein bisschen Aggressivität, aber optimistische Aggressivität, dieses klar benennen, dieses Herangehen. Da gibt es natürlich heutzutage schon ein paar Spieler, die sind da ein bisschen sensibler vielleicht hier und da. Verstehen die das und können die das so gut übersetzen, wie du vorhin zum Beispiel bei meiner Begrüßung?
Ich finde, wir hatten...
Hat dich doch getroffen, ne?
Ja. Aber ich finde, wir haben ja heute zwei ganz konträre Beispiele gehabt. Wir hatten einmal Edin Terzic, der ja in einer viel komfortableren Situation eigentlich ist als Steffen Baumgart. Und wir haben Steffen Baumgart. Und dann sehen wir auch den Unterschied zwischen zum Beispiel Edin Terzic, wie der mit der Situation umgeht, und Steffen Baumgart. Bei Edin Terzic diese Unsicherheit, in Anführungszeichen, die überträgt sich dann auch auf die Mannschaft. Und Steffen Baumgart hat man dann das Gefühl, der ist da. Aber die Frage ist halt dann vielleicht, ob Steffen Baumgart die richtigen Zutaten für das Rezept Klassenerhalt hat.
Die Frage ist schon mal gestellt und ich habe sie schon mal bejaht.
und ich weiß gar nicht, die Frage, wenn ich das alles gehört habe, würde sich die Frage rein theoretisch ja schon gar nicht stellen. Wer sollte den neuen Trainer bezahlen? Ganz davon abgesehen, dass man nicht weiß, ob er besser wird.
Nein, nicht den neuen Trainer. Ich meine mit Zutaten, also die Qualität der Spieler da ist. Weil Steffen Baumgart ist ja der richtige Mann, haben wir ja definiert. Aber ist der Kader qualitativ stark genug, um dieses Ziel zu erreichen?
Hat uns Christian Keller zumindest auch schon eine Antwort darauf gegeben. Er sagt klar ja, ne?
Also der Kader ist sicherlich gut genug, um am Schluss mindestens drei Mannschaften hinter sich zu lassen. Wenn er so spielt wie gestern, Bochum könnte eine der potenziellen Mannschaften sein, wo ich sage, mit dem bewegen wir uns mal mindestens auf Augenhöhe, ohne jetzt da irgendwie despektierlich zu sein. Und nochmal, die haben es gestern viel besser gemacht als wir. Aber das ist eine der Mannschaften, also die haben wir schon drin mit unserer Kaderqualität. Und ich sehe da nochmal ein paar, die wir drin haben. Und das ist kein Champions-League-Kader, es ist aber auch kein Kader für Platz 16 bis 18. Ne?
Welche zwei oder drei Mannschaften sind denn schlechter?
Ja, deswegen werden ja die nächsten drei Spiele enorm wichtig. Also ihr habt Bayern München zu Hause, dann geht ihr nach Darmstadt und habt Mainz zu Hause. Ich glaube, da wird man danach schon eine kleine Abrechnung machen können, dass halt gegen Bayern München nicht auseinanderfallen wie Darmstadt mit dem 8-0, sondern du musst es irgendwie im Rahmen halten, wie Heidenheim es geschafft hat gestern gegen Bayern. Aber das sind die Mannschaften, die er auch gerade aufgezählt hat. Natürlich Bochum, du hast Mainz noch mit unten drin, du hast Darmstadt, du hast Heidenheim. Das sind die Mannschaften, gegen die ihr kämpfen müsst. Und das wird sich auch entscheiden unter diesen Mannschaften, die ich gerade genannt habe.
Wir können auch dazu den Trainer noch mal hören. Da ging es um die Fantasie. Wenn man in Bochum sich so schwer tut, wen soll man denn dann schlagen?
Sie hatten jetzt zwei Spiele gegen Gegner auf Augenhöhe. Das waren eigentlich die, wo Sie gesagt haben, da muss jetzt mal irgendwie ein Sieg her. Vielleicht fehlt dem einen oder anderen Betrachter-Fan im Moment die Fantasie, gegen wen man drei Punkte holen könnte. Was macht Ihnen da Hoffnung?
Ja, erstmal ist mir das scheißegal, was Sie für eine Fantasie haben oder andere, das muss ich mal so deutlich sagen, weil am Ende spielst du gegen Augsburg, gegen Bochum und Sie haben ja gesagt, auf Augenhöhe. Und Augenhöhe bedeutet, dass wir zwei Punkte gegen die Mannschaften geholt haben. Wir haben aus den letzten vier Spielen haben wir nur eins verloren und das zählt auch für einen Abstiegskampf. Und was Leute denken, wie die Fantasie ist, glauben Sie mir, ich habe die Fantasie, dass wir Punkte holen können, ich habe auch die Fantasie, dass wir besser spielen können. Was aber andere sagen, seien Sie mir nicht böse, wenn ich da vielleicht etwas, wie sagt man, dünnhäutig agiere, um mir erklären zu lassen, dass wir auf Augenhöhe mit den Mannschaften sind und deswegen gewinnen müssen. Weil Bochum ist heute ins Spiel gegangen und wollte das Spiel auch gewinnen. Haben auch noch unentschieden gespielt. Ich bin mir relativ sicher, dass Augsburg auch das Gefühl hatte, dass sie uns in Köln hätten schlagen können und am Ende hätten wir gewinnen können. Also Abstiegskampf bedeutet, jeden Punkt nehmen, jedes Tor zählt und das haben die Jungs heute in der zweiten Halbzeit aus meiner Sicht gut gemacht.
Es gab hier spontan Applaus.
Ich feiere Steffen Baumgart. Ja. Ich finde, der ist einfach authentisch. Der ist authentisch, der hat immer Energie, der hat Emotionen.
Ja, der ist echt. Was strahlt er für dich aus, auch in dem in
ja, der also die, ich finde auch, Energie hat er, eindeutig. Und die braucht er, gerade in dieser Situation. Das Einzige, wo es bei mir ein bisschen hakt, ist, weil ich das Interview im Kopf habe und ich habe so gedacht, ja super, der hat das auch richtig angesprochen mit den Zweikämpfen. dass das nicht funktioniert hat und wie ich vernommen habe, das wird ja wahrscheinlich einer der Punkte gewesen sein, worüber etwas detaillierter heute gesprochen wird, weil kann man sich auf den Kopf stellen, wenn du im Abstiegskampf die Zweikämpfe nicht annimmst und nicht gewinnst, hast du grundsätzlich schon...
Wobei dazu vielleicht noch eine taktische Ergänzung, also ich habe jetzt gerade über zu große Abstände gesprochen und wenn die Abstände zu groß sind, dann kannst du ja in Zweikampf rein wollen, du kommst aber schlicht und ergreifend nicht hin.
Ja.
Also in den Zweikampf zu kommen, hat auch viel mit Positionsspiel gegen den Ball zu tun und unser Positionsspiel gegen den Ball war gestern taktisch schlecht und deshalb sind wir in viele Zweikämpfe nicht reingekommen.
Und auch mit Aggressivität.
Ja, ja, aber auch Aggressivität, die kann ich am Mann ausspielen, und, aber nicht irgendwo, wenn ich im luftleeren Raum stehe. Und wir standen halt gestern zu oft in Räumen, wo ich gar nicht in die Nähe von dem Zweikampf komme.
Aber jetzt nochmal ganz kurz zu der Aussage von Baumgart. Ne? Der sagt, die zweite Halbzeit hat mir gut gefallen, das hat die Mannschaft gut gemacht. Ja. Du bist ja komplett anderer Meinung. Ne?
Ja, wir dürfen ja auch mal unterschiedlicher Meinung sein. Okay. Wir haben das gestern Abend nach der Aussage nochmal besprochen. Und warum sage ich, dass die zweite Halbzeit für mich auch nicht besser war, weil wir haben dann noch mal mehr Großchancen zugelassen. Da war mal eine Dreifachchance von Bochum, wo Marvin Schwäbe dreimal hintereinander exzellent hält, wo er keinen davon halten muss. Und insofern war das, was wir zugelassen haben, in der zweiten Halbzeit noch mehr. Wir hatten ein bisschen mehr offensive Aktivität, aber auch nur ein bisschen mehr. Also in Summe bin ich einfach mit dem Spiel nicht zufrieden und ich glaube, wir sollten es uns auch nicht schönreden. Ich bin komplett bei Steffen. Es ist gut, aus den letzten 4 Spielen 5 Punkte geholt zu haben. Wenn wir 5 Punkte jeweils auf 4 Spiele hochrechnen würden, dann reicht das. Wir haben aber leider aus den ersten 6 fast gar nichts geholt. Ja? Mhm. Ja, aus den ersten 7 sogar. Und trotzdem ist es wichtig, selbst wenn du einen Punkt holst, heute zu sagen oder gestern Abend schon, das war nichts, ja? Weil du darfst ja auch nicht in die eigene Tasche lügen und musst es auch der Mannschaft sagen. Und das nochmal, das musste ich heute
Morgen nur für anhören. Mich ist das schwer, wenn ich jetzt Spieler wäre. Und die kriegen das ja auch mit. Und der Trainer sagt, mit der zweiten bin ich zufrieden, das war gut, ja, gute Mannschaftsleistung. Und jetzt
sage ich was anderes? Ja,
ja, das würde für mich als Ja, du hast doch gesagt, jetzt war auch die zweite war katastrophal. Das hast du ja gesagt.
Ich habe gesagt, ich fand die zweite.
Wenn ich jetzt als Spieler, ich weiß nicht.
Wem würdest
der eine du sagt glauben? So, der andere so. Ich meine, also, gut, jetzt sagst du, die müssen sich selber einschätzen.
Zunächst mal glaube ich, weißt du, also du warst Spieler, du kannst es
wahrscheinlich war besser beurteilen.
Also ich glaube nicht, dass ich gestern Abend einen Spieler nach dem Spiel dieses Interview angeschaut habe. Ich glaube nicht, dass jetzt gerade alle Spieler vor dem Doppelpass sitzen, weil die müssen jetzt gerade trainieren.
Das ist eine Enttäuschung.
Und jetzt. Wir haben leider nicht frei, trainingsfrei gegeben, um Doppelpass anzugucken. Und zum Zweiten ist das Entscheidende doch, was wird intern gesprochen. Und da kann ich dir versichern, dass die Mannschaft heute Morgen nicht gehört hat, dass eine von beiden Halbzeiten
grandios war. Aber diese Worte stehen ja auch geschrieben irgendwo. Ja. Also lesen tun aber sie schon.
Entscheidend ist trotzdem, was intern gesprochen wird. Und dass
ich bin ja auch bei dir, das muss ich mal dazu sagen.
Nach
ich bin ja
Spiel bei dir. Ne? Ja. Auch der mal voneinander abweichen kann, das ist aber auch normal. Und es ist auch ein Unterschied, ob du das Spiel unten an der Linie siehst oder ob du es oben von der Tribüne sehen kannst. Das ist ein totaler Unterschied.
Also ihr Trainer
muss eine Analyse geben, unmittelbar nach Spielende. Das ist schon schwerer, wie wenn ich was sage mit einem Tag danach. Ja.
Also, ihr zwei könnt das gleich in der folgenden Pause noch mal ein bisschen ausdiskutieren. Ja. Wir machen noch mal einen kurzen Break. Wollen von Christian Keller gleich noch wissen, ob im Winter noch was passieren kann. Die Finanzen das überhaupt hergeben. Ob das überhaupt nötig ist, vielleicht noch was zu tun. Und natürlich wollen wir auch über den FC Bayern sprechen. Die Jahreshauptversammlung bisher sehr harmonisch, aber es war schon... Carlo wird uns recht geben, ein verrücktes Jahr 2023 bisher beim FCB. Das und vieles mehr. Und wir sprechen auch noch über den Nationalmannschaftskader von Julian Nagelsmann. Nach einer kurzen Pause. Bis gleich. Die letzten Akkorde verklingen und wir sind wieder bei uns hier beim Stahlberg Doppelpass. Irgendjemand ruft was von hinten. Ich habe es nicht verstanden. Ist auch nicht schlimm. Christian, 2 Sachen noch. Wir waren beim Spiel in Bochum. Es gab Probleme, von Fans ins Stadion zu kommen, von Ultras. Was ist da der Stand? Was war da los? Und kannst du uns da ein bisschen Aufklärung geben?
Also ich kann jetzt den Stand gestern Abend sagen, weil ich jetzt seit, also heute Morgen kam jetzt noch nichts Neues dazu, das ist noch in der Aufbereitung. Es war wohl so, dass deutlich mehr FC-Fans in den Gästeblock wollten, als tatsächlich Karten verteilt waren für den Gästeblock. Und dann wollten auch viele gleichzeitig rein, sodass es dann zu Tumulten kam. Dann haben die Ordner erst probiert, für einen strukturierten Einlass zu sorgen. hat dann wohl nicht funktioniert. Dann hat die Polizei entsprechend mitgeholfen und dann kam es leider wohl auch zur Ausschreitung, bei denen dann A-Fans verletzt worden sind und wohl auch unbeteiligte Fans attackiert worden sind. Aber mehr kann ich jetzt noch nicht sagen. Auf jeden Fall natürlich bedauerlich. Ja.
Absolut bedauerlich. Und du sagst, da wird es auch eine weitere Aufarbeitung natürlich noch geben im Kreise des 1. FC Köln. Eine Frage noch, dann beenden
wir das. Dann bin ich
erlöst. Es wäre schon schön, wenn du trotzdem noch bleibst. Aber die Frage nach möglichen Wintertransfers. Gibt es da erstens Überlegungen und zweitens überhaupt Möglichkeiten?
Also ja, es gibt natürlich Überlegungen. Also wir wussten ja auch schon im Sommer, was wir uns in der idealen FC-Welt, auf welchen Positionen wir uns noch verstärken würden. Und da steht natürlich ganz vorne auf der Agenda, nochmal einen zusätzlichen Neuner zu holen. Mhm. Brauchst du aber dann natürlich auch das notwendige Kleingeld dafür. Oder musst natürlich beim Scouting einen Spieler auftun, wo man sagt, hey, der steht noch nicht im Rampenlicht und spielt trotzdem direkt überdurchschnittliches Bundesliga-Niveau. Das ist allerdings eine Herausforderung und vor dem Hintergrund haben auch jetzt die Augen offen, sind da sicherlich auch sehr aktiv. Ob das dann gelingt, im Winter tatsächlich einen Spieler zu verpflichten, das werden wir sehen, aber wir streben es auf jeden Fall an. Vielleicht noch mit einem Zusatz, der auch oft vergessen wird, auch im Hinblick auf die Kaderplanung jetzt im Sommer. Der FC ist der erste deutsche Club gewesen, der eine Transfersperre bekommen hat. Mhm. Und die Transfersperre ist leider immer noch da. Sie ist nur momentan ausgesetzt.
Das soll ja relativ bald erledigt sein, vom das KAS-Verfahren noch dieses Jahr?
Also wir würden uns wünschen, dass es noch dieses Jahr erledigt ist. Das liegt letztlich aber nicht in unserer Hand. Also wir waren beim KAS zur Anhörung und jetzt muss das KAS halt sein Urteil fällen. Wann dieses Urteil gefällt wird und wann es uns bekannt gegeben wird,
keine Signale?
Darauf haben wir keinerlei Einfluss. Und KAS-Verfahren dauern von 4 bis 18 Monaten. Also heißt, es könnte sein, dass jetzt im Dezember vielleicht noch ein Urteil kommt. Es kann aber auch sein, dass es erst irgendwann nächstes Jahr kommt. Und das sind natürlich auch Aspekte, die dann zu berücksichtigen sind. Es macht es jetzt nicht zwingend einfacher.
Macht die Planungssicherheit nicht unbedingt größer. Vielen Dank, Christian Keller, für die vielen klaren Worte hier zum 1. FC Köln. Schwierige Situation. Tabellenplatz 18, aber das soll sich ändern. Zumindest ist der Optimismus da ungebrochen. Und wir kommen zu einer Mannschaft, die ganz andere Themen hat, nämlich zum FC Bayern München. Gestern 4:2 gewonnen gegen Heidenheim und ist der nächste Gegner vom 1. FC Köln. Und mal wieder trifft Harry Kane. Und nicht nur einmal, sondern eben zweimal rot.
Ja, ganz genau. Also irgendwann wird das, glaube ich, hier eine wöchentliche Rubrik, Flo. Das habe ich letzte Woche schon über Harry Kane und seine Rekorde gesprochen. Er stellt einfach wieder einen neuen auf mit seinen 17 Toren in 11 Spielen und hat damit auch Robert Lewandowski jetzt überboten. Der hatte 16 Tore in diesem Zeitraum und der hat Harry Kane ein schwieriges erstes Jahr prognostiziert. Da hat er gesagt, ja, das erste Jahr, das wird sicher nicht leicht für ihn. Er braucht Zeit, den FC Bayern zu verstehen. Na gut, das hat er ganz gut hinbekommen mit seinen 21 Pflichtspieltoren jetzt in der Zeit. Erster Auslandswechsel, die Familie ist ja noch in London, aber er braucht da überhaupt keine Anlaufzeit. Und jetzt hat er auch in den letzten 4 Pflichtspielen 10-mal getroffen. Wenn man das alles hochrechnet, dann kommt er über 50 Tore in der Saison, dann hätten wir den nächsten Rekord. Also das ist schon beachtlich. Übrigens haben die letzten beiden Torschützenkönige, Nkunku und Füllkrug, mit 16 Toren das Ganze absolviert. Es ist schon Wahnsinn, wenn man die Zahlen anschaut. Wir haben einen neues Superduo bei den Bayern gemeinsam mit Leroy Sané. Also die beiden schieben sich da ordentlich an. Und ein Aspekt ist vielleicht auch noch ganz wichtig zu erwähnen. Also 40% aller Bayern-Saisontore sind von Harry Kane getroffen worden. Super, damit ist er wirklich, also ne, zahlt mit Toren zurück. Aber man schafft sich natürlich auch eine wahnsinnige Abhängigkeit. Was bedeutet das für den Verein? Ich gebe das mal als Diskussionsgrundlage in die Runde.
Carlo, wie groß ist die Abhängigkeit von Harry Kane?
Dass der natürlich, das hat sie ja mit ihren Zahlen erzählt, absolut ein Gewinner ist für die, dass sie in 95 plus x Millionen momentan sehr gut angelegt zu sein scheinen, ist klar. Verletzen sollte er sich nicht, weil sie wollten ja einen Mittelstürmer. Er ist jetzt auch das vorderste Glied einer Achse, die sich da mit hoffentlich wieder gesunden Manuel Neuer abzeichnet. Also das ist schon alles ganz spannend. Und trotzdem bei aller Euphorie, und der ist wirklich eine Bereicherung für die Bundesliga, aber wenn wir die Tore sehen, ich finde, dass man Harry Kane bei einer Ecke 3 Meter Freiraum lässt und kein Mann bei ihm steht. Das ist natürlich auch Luxus. Das hat der Trainer von Heidenheim, Schmidt, ja sehr gut gesagt, dass das keine Qualitätsfrage ist, sondern eine Frage der Zuordnung. Das, das gibt es ja öfter auch vom 1. FC Köln, dass die keine Zuordnung hatten. Also so gesehen. Aber trotzdem, das
und das. Doch nochmal eine kleine Spitze.
Späßchen am Rande. Nee, aber ihr könnt das ja übernächste Woche besser machen, dass kein für die Bundesliga eine Riesenbereicherung ist, klar. Aber da werde ich jetzt auch 3 Euro zahlen.
Oh, gerne.
Kein ist nicht allein der FC Bayern München, diese Mannschaft. Er hat auch gestern in einem Interview, was ich sehr nett von ihm fand, gesagt, dass er einen super Service bekommt und super bedient wird. Und das war ja bei Lewandowski nicht anders. Also es ist schon ein Luxus, wenn du die Commands und Musialas und vor allen Dingen Sané, wie sie jetzt gesagt hat, richtig hast, dann hast du natürlich schon Leute, die dir zuarbeiten. Und deswegen passt das momentan überragend. Ich habe viele Mittelstürmer in München gesehen, aber dass es so schnell ging, ist ja jetzt momentan schon eine absolute Ausnahmeerscheinung.
Auf jeden Fall wäre einer für den 1. FC Köln auch. Also,
ja, das stimmt. Das
ich glaube, wird schwierig mit den Finanzen, Herr Keller, oder?
Aber ja, aber das war auch für Bayern durchaus ein Kraftakt, das zu stemmen. Und ich muss sagen, das war schon ein ganz großes Risiko. Keiner konnte das voraussehen, dass das so gut passt und dass er so gut einschlägt. Und ich glaube, insgesamt für den Gesamtverein und für die ganze Struktur, auch in der Führungsspitze, bis natürlich hinein in die Mannschaft, ist das ein ganz wichtiger Transfer gewesen, der zum Glück für den FC Bayern München gezündet hat.
Und es ist ja auch kein Novum, muss man dazu sagen, Entschuldigung Florian, weil jede gute Mannschaft, die einen richtig, richtig guten Stürmer hat, ist ja irgendwo abhängig. Das ist ja auch sein Job. Deswegen zahlt ja Bayern auch so viel Geld.
Ja, total. Und weil Gerd das gerade auch so ein bisschen angesprochen hat, das war schon all in und es hat funktioniert.
Meine Tochter, die berichtet ja öfter aus England.
Ja.
Und die haben sie dann natürlich alle als Deutsche immer wieder angesprochen dort und haben sich halt totgelacht, warum dann der FC Bayern nun für so viel Geld ausgeben würde für diesen Stürmer. Und wenn man sich das mal hochrechnet, allein schon so einen Namen in der Bundesliga zu haben, rechnet sich, wenn er dann noch so erfolgreich ist wie jetzt, ich meine, wenn er gar nichts bringen würde, und damit war nun auch wieder nicht zu rechnen, rechnet sich, glaube ich, für die ganze Bundesliga schon.
Es war ja auch so die Absicht der Bayern, die haben ja auch gesagt, wenn wir es schaffen, den Kapitän der englischen Nationalmannschaft in die Bundesliga zu locken, dann ist das ein Wow-Show-Effekt für die ganze Welt, und das hat dann alle gucken.
Ja.
Und eins ist auch klar, trotzdem bei aller Hymne, wir haben ein Drittel der Saison. Also bei Bayern München, Stefan, du weißt das besser als jeder andere hier, ist die K.O.-Phase in der Champions League die Währung, die zählt.
Und wir gucken mal auf dieses Jahr, weil heute Jahreshauptversammlung ist. Es war ein Jahr 2023, da war los beim FC Bayern so viel wie schon ganz lang nicht mehr.
Es war das Jahr der großen Emotionen und der selbstgemachten Dauerunruhe. Schon im Januar wird Torwarttrainer Tapalovic entlassen, ohne Not. Und der verletzte Manuel Neuer fühlt sich verraten und verkauft. Im März endet von heute auf morgen das Langzeitprojekt Nagelsmann. Er steht mit dem Team zwar noch in allen 3 Wettbewerben, doch die Bosse halten das Verhältnis zwischen Mannschaft und Trainer für zerrüttet. Früher sorgten die Spieler für Unruhe, 2023 waren es die Bosse. Thomas Tuchel übernimmt und scheidet nach wenigen Wochen bereits aus 2 wichtigen Wettbewerben aus. Als auch die Meisterschaft so gut wie verloren ist, sägt der Aufsichtsrat einen Tag vor dem letzten Saisonspiel die Bosse Kahn und Salihamidzic ab. Stil und Timing sind mehr als grenzwertig. Dank freundlicher Dortmunder Mithilfe wird Bayern doch noch Meister. Aber
selbst Bayern-Fans würden sagen, insgesamt durch die Rückrunde vielleicht noch nicht mal verdient oder sonst was.
Positives Highlight des wilden Bayern-Jahres, die Verpflichtung von Harry Kane. Relativ teuer, aber Kane trifft sogar noch öfter, als die größten Optimisten gehofft hatten. Doch wenn er nicht spielt, verliert Bayern. Gegen Leipzig im Supercup und gegen Drittligist Saarbrücken im DFB-Pokal. Auch der Fall Masraoui sorgt für weitere Unruhe. Die Klubführung taucht immer wieder ab und schiebt den Trainer vor. Der wird von Experten kritisiert, die Vorwürfe, keine Entwicklung im Team und eine zu löcherige Abwehr. Denn vor lauter Kane vergessen die Bosse, genügend gute Abwehrspieler zu kaufen. Tuchel ist wahrscheinlich auf seine Chefs genauso sauer wie auf Hamann und Matthäus. Ein Lichtblick, Manuel Neuer ist zurück Und wenigstens in der Champions League-Gruppe ist Bayern ungefährdeter Tabellenführer. Früher hat man gern mal mit dem Finger auf den FC Hollywood der 90er Jahre gezeigt. Doch gemessen an der Unruhe dieses Jahres muss man feststellen, im Vergleich mit dem FC Bayern 2023 war der alte FC Hollywood ein Ponyhof.
Die Frage, die sich anschließt, Stefan, kommt ab jetzt Ruhe rein? Bist du da optimistisch?
Ja, hoffe ich mal. Also sportlich natürlich das Pokal aus war eine Katastrophe und das tut denen auch unglaublich weh. Das tut denen im Mai noch mal richtig weh, wenn sie vor dem Fernseher sitzen und das Pokalfinale sehen. Ja, aber den Champions League dominieren sie, in der Bundesliga sind sie dran. Also ich würde mal sagen, ist alles okay. So.
Ist alles okay, Carlo?
Die Bayern, das Ziel oder sagen wir, das Ideal, das die anstreben, und es ist noch eher ein Ziel, es wird immer vom Triple gesprochen. Mhm. Und Ausscheiden gegen Saarbrücken und jetzt schon zum dritten Mal sehr früh, das geht einfach nicht. Und da hat der Stefan recht, es wird immer wehtun. Also, und ich glaube, wenn Leverkusen heute gewinnen sollte, ist Leverkusen Erster, oder?
Mhm. So ist es, ja.
Also, das sind eigentlich, muss man abwarten, aber sie waren jetzt lange nur Zweiter oder noch dahinter. Also, und vor allen Dingen die Spielweise, die ist zum Teil schön, aber es gab auch gestern auf einmal ein 2:2, weil halt da auch gewisse Sachen noch nicht so funktionieren. Das wissen die auch, die Oberen. Und deswegen auch diese ganze Diskussion mit Kader. Also sind wir wieder beim Kollegen Keller. Also die Leute, die auf der Bank haben, wenn ihr die drin hättet, glaube ich, wärt ihr sehr froh. Und ob jetzt der 5 oder 8 auf der Bank sitzt, ist doch völlig wurscht. Also der FC Bayern hat einen überragenden Kader für die Bundesliga und die Champions League, auch wenn das jetzt alles toll aussieht, dieses ganze Vorgeplänkel da in der Gruppenphase, das ist doch eh nur Warmlaufen für die Großen. Am Schluss, wann geht die Champions League los? Im Viertelfinale. Also du kriegst im Achtelfinale Liverpool und fliegst raus. Und deswegen
das
ist
geht das... Dieses Jahr nicht.
Gar nicht dabei. Nee.
Die sind in der Europa League dieses Jahr.
Ja, aber sie sind schon rausgeflogen. Ja. Ich habe
in die Vergangenheit geschaut.
Aber ich würde das unterstreichen, es ist okay. Das ist aber schon bezeichnend, dass du das sagst.
Genau.
Weil so empfinde ich das auch. Es darf aber nichts passieren. Im Augenblick hat man immer noch nicht das Gefühl, dass Thomas Tuchel so richtig da angekommen ist, dass es zusammengehört. Ihr habt gerade in dem Film auch davon gesprochen, er sei wahrscheinlich ganz sauer auf seine Vorgesetzten. Jedenfalls ist diese alte Mauer, diese Wagenburg, Mir San Mir, die ist noch nicht existent. Und die hat geholfen in vielen Jahren.
Es gab ja auch deswegen dieses Gespräch mit Freund und Hoeneß, der ja Tuchel immer wieder mal Kontra gegeben hat oder kommentiert hat, zu der ganzen Jammerei über den Kader, öffentliche Jammerei, wo es die Bayern Bosse halt auch irgendwann genervt hat. Das sagt ja alles, dass da nicht die große Harmonie...
Morgen ist, also heute Jahreshauptversammlung, morgen ist Aufsichtsratssitzung. Man geht davon aus, dass da auch die Personalie Max Eberl ein Thema ist. Hast du da Informationen?
Ich würde sagen, eingedenk von 100 Jahren Loriot, Eberl an die Portas.
Also das
ist eine Frage der Zeit. Die wollen sich Zeit lassen. Klar, Eberl hat sich ja auch aus Leipzig nicht so verabschiedet, dass man sagt, hurra, jetzt kommt er gleich zu uns. Ist ja auch eine Imagegeschichte. Aber dass Eberl der heißeste Kandidat für diesen Sportvorstand ist, das glaube ich, ist klar.
Ist das vermittelbar nach dem Weg, den Max Eberl gegangen ist? Sind Gladbach, Leipzig dann relativ schnell wieder weg?
Also wenn an dem Gerücht was dran ist, das kann ich nicht beurteilen, ich lese es ja auch nur, dann müssen es allein die Bayern-Verantwortlichen entscheiden, ob sie denken, dass Max Eberl für sie der richtige Mann ist, der ihnen dabei helfen kann, was sie sich vorgenommen haben.
Stefan, was hältst du denn davon? Ist diese Vakanz auf der Position Sportvorstand, ist das eine Problematik, die man schnell zur Seite drücken muss und da jemanden wie Max Eberl reinsetzen muss? Oder könnte man auch so, wie man jetzt aufgestellt ist, weitermachen?
Man könnte auch so weitermachen, ja, schon. Es gibt ja auch Kontra von den Fans bezogen auf Max Eberl, die das eben ein bisschen anders sehen mit dem Wechsel von Borussia Mönchengladbach, Leipzig, dann das Aus in Leipzig und vor allen Dingen wie. Und dann war ja immer die Frage der Glaubwürdigkeit. Und das kommt bei einigen Bayern-Fans nicht so gut an. Aber es würde auch so weitergehen, aber wenn sich die Verantwortlichen eben dazu entscheiden, eben Max Eberl zu holen, dann wäre sportlich gesehen aus seinem, was er gemacht hat, in der kurzen Zeit Leipzig oder bei Borussia Mönchengladbach auf jeden Fall ein Gewinn.
Und es ist ja auch die Frage, Florian,
ja?
Wie lange dieses Wie weitergehen soll, wie lange die Perspektive. Hoeneß und Rummenigge sind jetzt eingesprungen als Aushilfskräfte und jetzt wieder als die starken Männer, aber die müssen ja die Zukunft mit Kahn und Salihamidzic, hat es ja ihrer Meinung nach nicht gepasst, meistern. Und das ist die große Frage, die dieser Verein auf absehbare Zeit lösen muss. Und da kann natürlich Eber schon der
Mann sein. Müssen nicht die beiden das auch lösen, ob sie dann nochmal einen Schritt weiter zurückgehen? Weil jetzt sind sie ja wieder einen Schritt nach vorne gegangen. Vielleicht notgedrungen auch.
Ja klar, das ist, der Übergang muss geschafft werden. Sie wollten es ja schon mal, sind ja beide ausgeschieden. Dann hat es jetzt nicht funktioniert. Jetzt brauchen sie halt den zweiten Zug und der muss passen.
Also. Und Stefans Aussage war auch ganz bezeichnend, es ist okay. Aber okay ist ja für den FC Bayern nicht genug. Es ist zu wenig. Und man hat auch das Gefühl, dass zwischen den Bayern-Bossen und Thomas Tuchel, die wissen sich gegenseitig zu schätzen und jeder weiß um die Kompetenzen und die Fähigkeiten des anderen, aber man hat das Gefühl, dass das kein Perfect Match ist. So, das heißt, es wäre vielleicht sinnvoll, eine Figur zu installieren, die auch als Bindeglied agieren kann und die dann auch Thomas Tuchel versteht und eventuell auch übersetzen kann, sodass alle dann das Ziel gemeinsam
erreichen. Ja, das muss ja Freund machen, das ist ja dessen Job eigentlich, dass der dieses Glied ist. Aber es muss dann einen Übergeordneten geben, der eben der Sportvorstand ist und der dann das, was Rummenigge und Hoeneß bisher wieder gemacht haben, die letzten Monate, einfach federführend.
Also vielleicht gibt es da morgen schon Neues nach der Aufsichtsratssitzung des FC Bayern. Du glaubst nicht, aber es geht offensichtlich in die Richtung Max Eberl. Da sind wir zumindest, oder ich zumindest, relativ sicher. Ruth, die mittlerweile bei uns in der Runde angekommen ist. Und Ruth, du beschäftigst dich ganz kurz mit dem Kader von Julian Nagelsmann für seine zweite.
Ansatzweise, genau. Also wir erweitern die Runde. Die weiße Weste wollen wir einmal auflösen. Unser Torhüter-Ranking, also zu null Spiele. Da gab es im Oktober 11, heißt 550 Euro von Schöner Wohnen Polarweiß ins Phrasenschwein für den guten Zweck. Und angeführt wird diese Liste von Jannis Blaswig von RB Leipzig. Er hat 5 Spiele zu null absolviert und diese guten Leistungen haben ihn auch dazu geführt, dass er jetzt zum ersten Mal für die Nationalmannschaft nominiert wird. Also seine Nationalmannschafts-Nominierungspremiere. Er wird ja vielleicht nicht zum Einsatz kommen, sind ja 4 Torhüter dabei. Außerdem Marvin Ducksch von Werder Bremen von Julian Nagelsmann nominiert. Allerdings nicht beispielsweise Nico Schlotterbeck vom BVB. Einmal kurz deine Einschätzung. Wird nach Leistung konsequent aufgestellt, nominiert?
Bei Blaswig auf jeden Fall, ja. Mhm. Also kann ich total nachvollziehen, auf allerhöchstem Niveau performt, international auch unglaublich. Mhm. Bei Ducksch auch, finde ich, er hat seine Quote wieder. Ist enorm wichtig für Werder Bremen, auch das ist verdient und die Nichtberücksichtigung von Schlotterbeck auch absolut nachvollziehbar.
Dann schalten wir jetzt zum Schluss der Sendung noch einmal zu Kerry Hau, der uns noch kurz erzählen kann, was gab es noch bei der Jahreshauptversammlung, ist noch ein bisschen was passiert?
Ja, sie läuft noch. Wir sind noch nicht ganz am Ende angekommen. Jan Tresen hat eben gesprochen und hat sich dann nochmal auch geäußert zur Mannschaft, auch zum Transfersommer. Hat sich ein bisschen abfeiern lassen, logischerweise für den Transfer von Harry Kane. Der ist ja komplett eingeschlagen, der Stürmer. Da gab es dann auch lauten Applaus, als nochmal das 50-Meter-Tor von Kane gegen Darmstadt gezeigt wurde. Noch lauteren Applaus gab es aber tatsächlich für Sven Ulreich. Bei dem hat sich Jan Tresen bedankt für die Leistungen, die er jetzt gezeigt hat als Vertreter von Manuel Neuer. Da gab es wirklich einen sehr langen und lauten Applaus, viele Ulle-Rufe. Also der ist total beliebt bei den Fans und Mitgliedern.
Danke dir, Kerry, für deine Einschätzung heute im Laufe dieser Sendung. Und Ihnen zu Hause sei gesagt, wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen, was die Jahreshauptversammlung angeht, sport1.de, da gibt es alle Informationen. Und Ruth, jetzt hast du noch ein paar Spenden eingesammelt.
Der Zettel ist voll, genau. Vielen Dank für alle, die gespendet haben. Also der Bayern-Fanclub La Bestia Stauden macht heute einen Gedächtnisausflug für den verstorbenen ersten Vorstand Andreas Kindl. Außerdem... zahlreich vertreten. Außerdem der Bayern-Fanclub Neuläupfering, Pilsel, Enzo und Tizian, Schorsch und Sepp vom Fanclub Beichelstein, Expertentalk zur wichtigsten Nebensache der Welt aus Freiburg, HG Feinest aus Bad Homburg, Leverkusen-Fanclub Alpenpillen und Oliver und Melanie Frei aus Pforzheim. Vielen Dank für alle, die gespendet haben. Liebe Zuschauer, Sie merken schon, wir überziehen. Es gibt so viel zu diskutieren. Deshalb der Hinweis, der Doppelpass geht auch auf Tour. Über 25 Städte in Deutschland werden da bereist. Da kann dann natürlich noch weiter diskutiert werden. Also vielleicht auch in Ihrer Stadt und dann können Sie live vor Ort mit dabei sein. Dankeschön.
Danke dir, Ruth. Das war's für heute. Vielen Dank, Christian Keller, Gerd Denning, Valentina Matteri, Karl-Heinz Wild, der sich ein bisschen was vorgenommen hat für seinen 75. Besuch, Stefan Effenberg. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag. Danke der Runde. Und am kommenden Sonntag sind wir wieder hier. Dann sprechen wir natürlich über die Nationalmannschaft, die am Abend vorher, am Samstagabend in Berlin gegen die Türkei spielt. Das war's von uns. Tschüss und auf Wiedersehen. Und wer will, Prosit Gerd, sind wir wieder gut.